Heute sind wir alle Paderborner.
Ja, ich weiß gar nicht, ich muss meine Gefühle erstmal sortieren,
ja.
Weil wie das ja treuen HörerInnen vom Fußball MML bewusst ist, habe ich mir seit Jahren den Abstieg des VfL Wolfsburg gewünscht, leidenschaftlich, flammend.
Ja. Ja.
Und jetzt, wo es passiert ist, das ist so wie in diesen Revenge-Movies, weißt du, wenn so irgendein Typ meistens... Jason Statham oder Liam Neeson, wenn die dann einfach also alles niedermachen und dann am Ende so in Schutt und Asche sitzen und aber irgendwann auch kein Gefühl der Befriedigung mehr haben. Und so geht's mir jetzt auch gerade. Ja. Jetzt sind sie abgestiegen und irgendwie denke ich mir, och, irgendwie auch jetzt. Also ich muss sagen,
SC Paderborn?
Ja.
Der Jason Statham des Fußballs?
Das ist absolut richtig, das stimmt, ja.
Nee, Mickey Beisenherz ist der Jason Statham des Fußballs. So. Ich wollte nämlich so reinkommen in diese Folge. Ich wollte dich fragen.
Mhm.
Du hast ein Kind gezeugt.
Ja.
Du hast einen Baum gepflanzt.
Habe ich?
Du bist Experte bei Magenta. Und der VfL Wolfsburg ist abgestiegen. Setzt du dich jetzt zur Ruhe?
Also richtig, aber den Baum habe ich noch gar nicht gepflanzt.
Ah, ja, dann können wir auf weitere Folgen mit dir hoffen.
Genau, ich muss den Baum noch, aber es ist jetzt wirklich, also der Wunsch ist wahr geworden. Und es gibt auch dieses Sprichwort, also quasi, dass der größte Feind irgendwie oder Schlimmste sind Träume, die wahr geworden sind oder so. Ne? Das darf, und jetzt ist es so und ich fühle nichts als Leere. Ich muss sagen, ich hatte mich eigentlich auf eine weitere Saison gefreut, in der ich mir den Abstieg des VfL Wolfsburg wünsche. Weil jetzt gibt's ja gar nichts mehr. Jetzt kann man sich nur noch wünschen, dass der FC Bayern nicht Meister wird. Das ist ein unerfüllbarer Wunsch. Und das Zweite, was ich mir als erfüllbaren Traum immer so vorgestellt habe, dass der VfL Wolfsburg in dieser Saison endlich, ich wollte ausstirbt sagen, aber soweit ist noch nicht, absteigt. Jetzt ist das durch.
Ja, aber ich kann nur sagen, ich bin ja jetzt wieder ein Zweitliga-Podcaster.
Ja.
Ich kann mir das ja weiter wünschen.
Du kannst dir das, du kannst dir das weiter wünschen.
Wenn du aber keinen Baum gepflanzt hast, bleiben wir zumindest mal in der Flora, in der Pflanzenwelt. Vorstandschef Oliver Blume beim VfL Wolfsburg, kündigte schon an.
Ja.
Wir werden alles auf den Prüfstein stellen.
Ja, so, bitte, ne? Ganz genau.
Ja.
Ja, da wird jedes Kind mit dem Bade umgedreht. Da wird.
Es erinnert mich an das große Niko Kovac-Zitat: Stein, jetzt bin ich hier.
Ja, so richtig. Wer erinnert sich nicht?
Aber Leute, was habt ihr denn gefühlt, als dann dieses 2:1 für die. Pass auf. Für die wacker kämpfenden 11 Paderborner gefallen.
So, Also zunächst einmal, für mich war schon mal ein Teilerfolg, dass ich auf der Fernbedienung Sat.1 gefunden habe.
Bravo.
Das war schon mal in Ordnung.
Ach, war das auch bei Sat.1?
Das war bei Sat.1,
ja. Ich gucke ja Fußball nur bei Sky.
Ja.
Bist du noch nach dem Abpfiff dran geblieben für Urlaubsgrüße aus dem Unterhöschen?
Ja, selbstverständlich. Das war, also für solche Filme war ich bei Sat.1 und RTL Plus Anfang der 90er, also sehr dankbar. Nein.
Ich habe immer noch, wollte ich sagen, 3 Folgen Sexy Clips aufgenommen. Da wollten wir uns doch mal zu einem schönen Abend treffen bei mir.
Weil du uns mal zeigen wolltest, was du in den 2000ern getrieben hast, Mike.
Genau.
Und das finde ich sehr gut und ich bin jetzt auch bereit, mir deine Tanzvideos anzusehen, Mike. Finde ich sehr gut.
Ja.
Nein, ich habe es mir tatsächlich angesehen. Ich habe das auch gerne geguckt, war ja auch toll kommentiert und so, alles wunderbar. Es waren allerdings auch wieder ein paar Begriffe, also Lars Stindl erwähnte häufig einen Begriff Box und auch er hat mehrfach gesagt, die haben das Spiel gezogen. Da muss ich sagen, da bin ich innerlich wirklich gestorben. Ich kann es nicht mehr hören. Ich werde wahnsinnig.
Ja.
Und es war aber dann in der Schlussphase noch mal richtig spannend. Also die letzten 2 Minuten waren noch mal hoch aufregend. Der Wolfsburger hat noch mal ein Ding an die Latte gesetzt. Also das hätte tatsächlich um ein Haar hätte es auch anders laufen können.
Wie galant du auch umschiffst, dass du außer Christian Eriksen einfach keinen aus dieser Mannschaft kennst.
Das ist absolut richtig.
Und dann spielte der Wolfsburger auf den Wolfsburger.
Ja.
Und der flankte auf den Wolfsburger mit und der traf die Latte.
Ja. Ja.
Da waren auch mehrere Wolfsburger außer sich.
Ja. Christian Eriksen, ja, das ist auch ein interessantes Kapitel seines Lebens. Ich gehe davon aus, den Satz, das ist das Schlimmste, was ich hier auf dem Platz erlebt habe, den werden wir ihm wahrscheinlich nicht entlocken können, aber das ist schon, ja gut, aber was gehst du auch nach Wolfsburg, ganz ehrlich.
Hat er diesen letzten, wichtig ist, er hat ja nach dieser sehr erfolgreichen Karriere, hat er den VfL Wolfsburg bei Jochen Schweizer gebucht. War das einfach nochmal was, um sich zu spüren?
Ja, wahrscheinlich,
Ende,
ne, oder?
Das andere springen von, weiß ich nicht, aus 14.000 Metern aus dem Flugzeug, er hat gesagt, ich mache nochmal Mittellandkanal.
Interessant ist ja auch, weil der Fußball ja immer so ein, also oft zumindest eine Münzwurfentscheidung ist. Dieter Hecking hätte sein Image jetzt nochmal um 180 Grad oder wie Annalena Baerbock sagte, um 360 Grad drehen können.
Und wenn er hätte wenn er ein netteres Interview gegeben hätte, oder?
Das habe ich gar nicht gehört. Ja. Hat er ein scheiß Interview? Ja, oder das muss ich gleich mal sagen.
Ein bisschen,
ja, nein. Das sagst du jetzt bitte gleich mal. Ich wollte nur sagen, weil nachdem das ja mit Bochum nicht geklappt hat, was mir immer noch sehr leid tut, weil ich fand Hecking in Bochum wirklich sehr, sehr gut. Hecking in Wolfsburg hätte ich für mein persönliches Glück nicht gebraucht, aber um ein Haar wäre er natürlich der Retter gewesen, weil dass sie es überhaupt in die Relegation schaffen, das hatte ja vorher schon jemand erwartet. Und wenn da jetzt Wolfsburg um ein bisschen besser gespielt hätte, wäre Hecking einfach der Retter gewesen. Dann
jetzt ist er ja um ein Haar der Nichtretter oder er ist der Nichtretter, wie bei allen anderen Vereinen auch. Aber das nur am Rande.
Ich möchte noch einmal zurückgehen. Es ist gerade mal 11 Jahre her,
ja,
dass Micky Beisenherz und ich im Konfettiregen der Wolfsburger standen,
ja,
als diese nämlich unter Dieter Hecking,
ja,
das Pokalfinale gegen den BVB, also in Klopps letztem Spiel mit Borussia Dortmund,
exakt,
den DFB-Pokal gewonnen haben.
Schweine.
11 Jahre später war ich wieder im Stadion und ich saß im Oberring des Olympiastadions und es war im Grunde ein Bayern-Block.
Mhm.
Und ich muss nach diesen 90 Minuten sagen, der erste Teil dieses von 1860 lancierten Transparenz auf der Meisterfeier,
ja,
stimmt zu 100%. Es stimmt zu 100%. Ich habe so etwas selten erlebt und ich war sogar im RB Leipzig-Block damals gegen Freiburg. Aber
okay,
das, was ich an diesem Maitag,
ja,
an dem auch Karl eingewechselt wurde,
ja,
erlebt habe, ist tatsächlich nur damit zu beschreiben, ich war unter Bayern.
Ah ja. Okay.
Darüber wird gleich zu reden sein.
Ganz recht.
Wir haben uns gedacht, weil wir ja wirkliche Experten sind. Also nicht, ja, nur wie Micky Beisenherz, der sich dieses...
Was ist das denn schon wieder? Ja. Warum bringst du denn jetzt, bitte, warum bringst du denn jetzt die Schärfe rein?
Der einfach einen Koffer voller Geld von Magenta TV nimmt.
Das ist richtig.
Ja, um dann irgendwie zu sagen, okay, dann, na gut, dann bin ich jetzt auch Experte.
Bis hierhin stimmt das alles.
Ja, ja. Nein, wir sind ja alle Experten.
Ja, sicher.
Und deswegen haben, ja, wir was richtig Geiles für euch vorbereitet.
Mega.
Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
So, und wir könnten natürlich jetzt ganz profan anfangen und sagen, Leute, es ist WM. Wir haben ein Tippspiel vorbereitet.
Ja, ist richtig.
Aber
ja,
das ist ja natürlich nur die halbe Wahrheit.
Ja.
Also faktisch ist das richtig, aber es ist ja das Tippspiel,
ja,
das wir mit unseren Freunden von bwin aufgebaut haben. Das gibt es nämlich, wir packen das natürlich in die Shownotes, bei Kicktipp. Das Geile daran ist natürlich, dass es einfach erstens ein Tippspiel mit uns ist,
mhm,
und zweitens gibt es, sag nochmal, hammermäßige Preise in die.
Hammermäßige Preise.
So, ganze. So ist es nämlich. Ich sag mal so: alleine Platz 1, Reise ins Land des Weltmeisters.
Mhm. Und da hoffen doch schon die Ersten, dass es nicht England wird. Da sagen die doch: Pass auf, Julian Nagelsmann, lass doch Curaçao mal bitte durch.
Ja.
Weil dort an die Strände.
Ja, das ist schön.
Mit Dick Advokat.
Ja.
Das wäre doch fantastisch.
Das wäre großartig. Oder stell dir mal vor, eine Reise nach Deutschland.
Ja, das auch ist doch herrlich. Das doch.
Na, ich bin sehr gespannt. Grundsätzlich ist es ja so, dass in Amerika das letzte Mal ja Brasilien gewonnen hat.
Ja.
Es war ja auch sehr, sehr heiß 1994, als dort die Weltmeisterschaft war.
Das stimmt, das, ja, stimmt. Das, also, war so heiß, dass es eins der Finals war, wo sich auch beide Mannschaften wirklich vergleichsweise wenig bewegt haben.
Ja, gut, das war damals vielleicht auch so die, ja, Zeit.
Das
war. Aber
die
unabhängig
Zeit
davon, also das kann natürlich eine extrem spannende Reise werden. Wie gesagt, ins Land des Weltmeisters. Aber ganz drumherum natürlich Community, das ist ja auch das Ding. Wir können mal mit euch zusammen sozusagen in den Austausch gehen,
ja,
und tatsächlich die WM tippen. Ihr könnt untereinander, ja, in den Austausch geben. Und wir bauen hier mit bwin zusammen eine richtig tolle Fußball-Community, die Fannähe für die Weltmeisterschaft 2026 entstehen lässt. Ist das was?
Das ist was.
So,
ja,
und jetzt kommen wir mit den Preisen, weil das ist natürlich nicht nur eine Reise ins Land des Weltmeisters, sag ich mal. Wenn Platz 2 schon 1.000 Euro,
ja,
als Gewinn sind, dann könnt ihr euch vorstellen, was jetzt noch alles kommt.
Ja, dann gibt es nämlich den dritten Platz. Das ist Football Match of Your Life. 2x Public Tickets BVB gegen den FC Bayern. Also der deutsche Klassiker. Inklusive 250 Euro Reisebudget. Also einmal Tank hin.
Wir haben Public Tickets für das NFL Munich Game 2026, ein Golden MML-Ticket.
Das hört sich sehr gut an.
Ja? Ja. Damit habt ihr einfach freien Eintritt zu allen MML-Veranstaltungen.
Fantastisch.
Jemals.
Und sechster Platz ist ein Nationaltrikot deiner Wahl.
Ja, also alles richtig top, alles richtig zum Spaß haben während der Fußball-Weltmeisterschaft. Schaut einfach mal vorbei, wie gesagt, kicktipp.de/bwin-mml und so weiter und so fort, weil das viel, viel zu lang ist. Packen wir euch das in die Shownotes und freuen uns, wenn ihr dabei seid.
Bwin und Fußball-MML, tippen raus, es ist Weltmeisterschaft.
Liebe Fußballfreunde, der Reklameskorpion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
Es ist eine fantastische Neuerung, meine Damen und Herren. Wir haben ja einen Videopodcast. Ich wurde gerade schon darauf hingewiesen, dass ich die Finger nicht ständig in den Mund nehmen soll und daran rumknibbeln.
Ja, vor allen Dingen nicht Mickys Finger.
Ja, das ist natürlich wahr.
Mickey, was viele nicht gesehen haben bisher, in fast 10 Jahren Fußball-MML. Mike hat oft Mickys Finger im Mund, ja. Einfach damit der auch beruhigt wird.
Das geht jetzt nicht mehr, aber wir können ja zumindest mal drüber reden, dass dann dementsprechend dieser Podcast demnächst auch unter anderem bei Spotify als Video zu sehen ist.
Aber da siehst du mal, Mike, wie schwer das ist. Das ist ja jetzt unser VAR, unser Videobeweis, wie schwer das ist mit den Händen.
Ja.
Man weiß gar nicht, gehen die zum Ball, nicht, war es Absicht oder nicht. Man muss wirklich aufpassen. Man muss sich, wie der große Holländer Lucien Favre gesagt hat, die Ärmel abschneiden.
Jetzt geht das wieder los. Aber ich finde die Formulierung gut, dass dir gesagt wurde, dass du nicht die Finger in den Mund nehmen sollst.
Ja.
Weil das weiß man von dir, das macht Mike gerne. Der nimmt gerne während der Aufnahme die Finger in den Mund. Deswegen klingen ja die Begrüßungen häufig auch so.
So. Michael Beisenherz. Michael Beisenherz.
Ja, was ist das denn? Klang jetzt gerade wieder sehr.
Du gehst jetzt sofort nach Hause, hörst alle MML-Folgen noch einmal durch und sagst mir, wo ich genau so geklungen habe.
Ja, du hast ja gerade selber gesagt, dass du da immer die Finger in den Mund nimmst. Was
aber
oder leckst du lüstern so?
Wusstest du übrigens, dass du mit Fingern im Mund wie Jopi Heesters klingst?
Achso.
Ich werde 100 Jahre alt.
So, kennst du die Szene mit Jopi Heesters, wo der holländische Reporter bei ihm zu Hause ist und Simone Rethel steht in der Küche und macht Tee und der Reporter spricht dann mit ihm dann doch nochmal darüber, wie das war, so während der Nazi-Zeit.
Ja, und Hitler ein sehr netter
Mensch.
Ja,
und er sagt, Hitler war ein feiner Kerl. Und dann kommt Simone Rethel aus der Küche gestürmt. Jopi, jetzt reicht es. Hitler war natürlich kein feiner Kerl.
Man darf ja nichts mehr sagen. Und damit sind wir schon beim FC Bayern.
Richtig,
vorher gibt's
so.
Aber
Musik bitte.
Das ist wirklich
so bekloppt. Damit herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Folge Fußball MML. Wir nähern uns dem Ende der Saison 25-26.
Ja.
Ein Spiel ist es, nein, zwei, streng genommen sind es noch zwei Spiele, denn wir müssen ja auch noch nach Fürth.
Ja.
Heute Abend, ne?
Das ist richtig, ja.
Und was essen, ja, zu Gast. Aber vor allen Dingen das Champions-League-Finale gibt es ja noch.
Ja.
Und ansonsten sind wir in bestechender Spätform, möchte ich mal sagen.
Ja.
Und begrüße damit in Berlin den Zauderer von Fußball MML, hier ist Lukas Vogelsang.
Ich habe Micky Beisenherz live auf der Bühne am Zoopalast gesehen. Mir geht es entsprechend gut.
Ja, ne, wollte ich gerade sagen. Also, ja, und mich blickt der Mann an, der etwas überraschend als einziger von Thomas Tuchel für die WM nominiert wurde, Mike Kaká.
ja. Obwohl ich 3 Kilo Übergewicht habe.
Ja, das ist ja egal. Ja. Sehr schön.
Lukas, du darfst, wenn du möchtest.
Ich habe nichts. Ich bin so leer von diesem Wochenende, von diesem Pokalfinale, von dem, was ich da sehen muss.
Kann ich's mehr sehen?
Mir fällt nichts ein. Ich habe ihn Freitag gesehen.
Ja.
Er war neben Dennis Eitekin der absolute Star des Abends. Hier ist Micky Beisenherz.
Na, vielen Dank. Es ist interessant, es war sehr schön.
Hier ist unser Maskottchen Wölfi. Hier ist Micky Beisenherz.
Hier ist einer der 3 Wolfsburg-Trainer.
In Brandenburg. Soll es wieder Wölfe geben? Hier ist der Jäger unseres Vertrauens, hier ist Micky Beisenherz.
Genau, es ist so, Freitagabend war der Saisonabschluss von 11 Freunde im Zoopalast. Ganz tolle Veranstaltung, gibt es ja seit Jahren. Mittlerweile ist es so erfolgreich, dass es in 4, 5 Städten machen. Ich war in Berlin dabei. Die Besetzung war super, also Philipp Köster hat es wie immer super moderiert. Dann Dennis Eitekin, Arne Zeigler, ich. Und eigentlich war, ich glaube, da plaudere ich nichts Verbotenes aus. Also Marie-Louise Ether war eingeplant.
Die war bei Bild 100.
Ach, toll. Dann konnte sie nicht, und dann hatte man sich schon Gedanken darüber gemacht, wir würden jetzt gerne noch eine kompetente, Klammer auf, junge Frau mit auf die Bühne setzen, und bemühte sich wirklich redlich, das zu schaffen. Es kam Béla Réthy. was natürlich auch gut ist, Béla Réthy ist ja ein feiner Kerl, aber es ist jetzt nicht, er passte nicht, also würde ich jetzt mal sagen, grundsätzlich erstmal ins Anforderungsprofil, ja, für die weitere Person auf der Bühne, aber so ist es halt, mal, dieses Fußball. Aber es war sehr schön, es hat sehr viel Spaß gemacht und es wurde diesmal auch nicht, Klammer auf, liebe Grüße an Thomas Helmer, Klammer zu, von der Bühne in Richtung Auditorium gepöbelt.
Immerhin.
Ne?
Wir sind jetzt ja, wir können jetzt mal gerade ganz kurz dramaturgisch.
Du bist ja Dramakurde.
Das ist das, was mit Dennis Undaff und Julian Nagelsmann passiert ist. Das war dramakurdisch, aber es ist ja gut ausgegangen.
Sehr gut. Sehr schön. Ja, also dramaturgisch können wir jetzt mal kurz abklären, ob wir, weil wir jetzt quasi chronologisch, um einen nochmal mit reinzuhauen, am Freitagabend vor dem DFB-Pokalfinale sind. Also wollen wir jetzt zunächst erstmal über Lukas Ausflug in den Fanblock vom FC Bayern sprechen oder lassen wir uns nochmal hinreißen von den aktuellen Ereignissen
und trauern ein bisschen
um den VfL Wolfsburg.
Ja, lass das doch erstmal machen.
Das ist doch eine schöne Klammer. Jetzt Wolfsburg, mittendrin die Bayern und dann hinten raus nochmal Julian Nagelsmann und der DFB-Kader.
Guck mal, da
das
gibt doch einer schon die Linie vor.
Das ist ein fantastischer Dreiklang.
Ja.
Eine Achterbahnfahrt der Gefühle.
Ja.
Ja, aber muss man noch so viel sagen? Also wir haben wirklich unglaublich viel über den VfL Wolfsburg gesprochen. Also ich glaube, mehr wurde in diesem Podcast in der Rückrunde nur über die TSG Hoffenheim gesprochen.
Ja, super.
Muss man an dieser Stelle klar sagen. Also wir haben ja auch schon alles analysiert. Also die Fehler waren ja schon vor diesem Abstiegsfinale klar, vor diesem Relegationsrückspiel. Und jetzt hat es sie einfach verdient erwischt. Schade daran ist nur, dass dafür Paderborn nach oben kommt.
So. Ja, also ich finde, einen Punkt muss man doch nochmal mit rausnehmen, nämlich das, was ich heute in den Gazetten gelesen habe.
Gut.
Das nämlich, also jetzt ja kein Prüfstein
auf dem anderen liegt.
Ja. Ja,
richtig.
Und man jetzt jeden Stein umdrehen wird und so weiter und so fort. Es wird sicherlich, muss ja auch Konsequenzen geben, ohne Frage. Aber eine Konsequenz soll tatsächlich sein, dass Dieter Hecking Sportgeschäftsführer beim VfL Wolfsburg.
Ach Mensch, guck mal.
Das finde ich ehrlicherweise überraschend.
Ja,
aber das ist doch wirklich dann klassisch. Ich meine, Peter Panda war doch auch mal beim VfL
Peter
Wolfsburg.
Peter Panda, der war sogar in den guten Zeiten beim VfL Wolfsburg.
Das ist das Peter-Prinzip. Du wirst irgendwann in die eigene Unmündigkeit befördert.
Ja.
Und das ist er. Du sagst, pass auf, als Trainer hat es nicht geklappt. Letzte Interview war auch Arsch. Dann bist du jetzt hier unser sportlicher Direktor, weil es ist wichtig, dass man auch frischen Wind reinbringt für die Neuausrichtung des VfL Wolfsburg, wenn es darum geht, im nächsten Jahr, im Jubiläumsjahr des Aufstieges 1997 wieder aufzusteigen. Das machen wir mit Dieter Hecking in verantwortlicher Position und der sucht uns einen geilen Trainer.
Naja gut, aber da gibt es ja nun prominente Vorbilder, die übrigens auch ziemlich genau 30 Jahre zurückliegen, und der BVB hat es damals auch so gemacht mit Ottmar Hitzfeld, als sie gesagt haben, ja, also als Trainer wollen wir ihn hier nicht mehr haben, dann wird der Sportdirektor. Und eben dieser Ottmar Hitzfeld hat sich ja auch daran beteiligt, dann mit Nevio Scala sofort einen Erfolgstrainer zu holen. Und wir alle wissen, wie das ausgegangen ist. So,
Moment,
also bitte.
Aber die haben Scott Booth und Christian Timm verpflichtet.
So, bitte.
Also auf den Transfersommer des BVB lasse ich nichts kommen.
Nein, das war wirklich.
Was bedeutet das für den VfL Wolfsburg in der zweiten Liga?
Ja.
Und was bedeutet das übrigens für Fabian Rehse von Hertha BSC,
der
ja eigentlich so Raunen ist, eben jene Gazetten schon beim VfL Wolfsburg unterschrieben hat für die erste Liga und damit den gleichen Fehler gemacht hat wie damals in der Winterpause, als er aus Kiel kommend,
ich glaube,
Freddy Bobic war noch Sportdirektor, schon bei Hertha unterschrieben hatte, die dann abgestiegen waren im Sommer und er deshalb überhaupt weiter in der zweiten Liga bleiben musste. Also da ist er ja auch so eine Art Seuchenvogel, würde ich schon sagen, weil es wird ja für den VfL Wolfsburg auch schwer, eine schlagkräftige Truppe zusammenzubauen. Weil du musst ja Neuaufbau moderieren. Aber wie machst du das mit so wenig sportlichem Know-how?
Naja, und vor allen Dingen mit deutlich weniger Geld. Also wie wir das ja hier im Podcast auch schon mal angerissen hatten. Ich bin der relativ festen Überzeugung, der VfL Wolfsburg hat besser. Also es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder der VW-Konzern sagt, pass mal auf, wir wollen im nächsten Jahr die große Story, die wittern wir. Also der Aufstieg, 30 Jahre nach dem letzten, also die große Story, dass man halt mal wieder Jubelbilder hat. Also dass auch der VW-Konzern schon die Vision hat, in einem Jahr gibt es hier Jubelbilder in Wolfsburg, dass wir mal wieder eine Erfolgsgeschichte erzählen können. Das kann also gut sein, dass sie sagen, pass auf, das eine Jahr nehmen wir doch mit, weil es ja fürs Image nicht schlecht ist, zu sagen, wir kommen zurück. Darin ist ja auch implizit die Botschaft von VW, ihr seht uns abgeschlagen in der zweiten Reihe, in der zweiten Liga, wir kommen zurück. Also ich kann es mir gut vorstellen, dass sie dieses eine Jahr noch mitfinanzieren.
Würde ja auch zum Konzern passen.
Na klar,
ja.
Aber wenn das nicht klappt, sehe ich mittel- bis langfristig für den VfL Wolfsburg den Weg des KFC Uerdingen. Denn bei der aktuellen Situation von VW kannst du es auch bei den Massenentlassungen und den Standortschließungen eigentlich kaum rechtfertigen, so viel Geld in einen dann erfolglosen Zweitliga-Club bzw. Kader zu investieren.
Aber wir wissen ja, Historie wiederholt sich, wenn dann als Farce. Und deshalb muss natürlich 30 Jahre danach neben dem VfL Wolfsburg nächste Saison auch der erste FC Kaiserslautern und Hertha BSC aufsteigen.
Ah, ja.
Weil dann ist es die große Klammer. Dann ist es die große Geschichte. Dann hat es auch eine gewisse Schönheit. Das wird allerdings nicht passieren. Aber man muss doch einmal ganz klar sagen, die sind, um mal im Bild von Volkswagen zu bleiben, mit einem Tiguan. Da waren alle Extras dran. Du musstest mit dem Ding eigentlich nur schaffen, geradeaus zu fahren, dann wäre der Weg irgendwann nach Europa gegangen. Mit dem sind sie von der Straße abgekommen.
Ja.
Und jetzt müssen sie gucken, dass sie auf diese Straße zurückkommen mit maximalem Ab, an dem ein Reifen fehlt. Und das muss mir mal jemand zeigen, wie sie das machen. Du kannst natürlich diesen Weg gehen. Also am Ende machst du dann natürlich so Transfers, ähnlich wie Hertha BSC. Dann sagst du, pass auf, vielleicht noch jemanden aus der Region oder so. Dann holen wir Paul Seguin. Der weiß ja, wie die zweite Liga funktioniert. Und dann holen wir natürlich irgend noch einen abgehalfterten Neuner. Oder sie schaffen es so jemanden wie Glatzel noch zu verpflichten. Und dann bauen sie natürlich eine Truppe, mit der sie sofort wieder hoch wollen. Das muss aber auch, siehe Stuttgart, siehe Bremen, das muss beim ersten Mal funktionieren. Der VfL Wolfsburg muss sofort wieder aufsteigen.
Mike atmet schon schwer. Mike hat Einwände.
Naja, Mike
den Kopf hin und her.
Mike hat insofern natürlich Einwände, weil 55 Millionen Euro werden es sein, die Volkswagen. Also es waren 80, kolportierte Zahlen, irgendwo gelesen, logischerweise. Jetzt weiß ich nicht aus erster Hand, aber das, was ich gelesen habe, 80 Millionen Euro in der Bundesliga, jetzt nur noch 55 Millionen Euro in der zweiten Liga. Da geht ein bisschen Geld ab für den Fußball der Frauen, da geht ein bisschen Geld ab für das NLZ. Der Rest landet bei der ersten Mannschaft vom VfL Wolfsburg. Also lasst es mal am Ende, weiß ich nicht,
30, lass es 30 sein. Das
werden 40 wahrscheinlich eher sein.
Damit bist du Krösus, aber dann bist du, okay, meinetwegen, dann bist du als der VfL Wolfsburg der Einäugige und dein Blinden erstmal in der zweiten Liga. Du bist aber nicht arm, aber auch nicht sexy. Denn zeige mir den guten Fußballer, der sagt, geil, ich wechsle nach Wolfsburg und ziehe da ins Ritz am Mittellandkanal, wenn ich nicht zumindest die Perspektive Europa habe. Also das Konzept müsste man dann auch erstmal arbeiten. Es war sonst immer so, es sind wirklich gute Spieler nach Wolfsburg gegangen, weil sie viel Geld verdienen konnten, aber weil es auch immer die Möglichkeit gab und immer mal wieder mit europäisch zu spielen. Wolfsburg hatte das zumindest. Europa League, vielleicht sogar mal Champions League. Das ist ja alles weg. Jetzt sagen die, kommen nach Wolfsburg, spielt zweite Liga. Also das ist ja wahnsinnig unattraktiv.
Klar, aber ich glaube gar nicht so sehr, dass das Problem jetzt wirklich Wolfsburg als Fußballstandort ist für einen Spieler, der da hingeht. Das wird dann, sowas kannst du ja immer mit Geld lösen am Ende. Das Problem ist ja eher, das ist ja, ich habe heute Morgen im Daily gesagt, wie gut, dass die Verantwortlichen und ehemaligen Verantwortlichen sich da nicht strafbar gemacht haben, weil was das Geld angeht versus dessen, was sie rausgeholt hat,
Ja. Das
ist ja fast schon Veruntreuung von Geldern. und das wird ja eher die große Aufgabe sein, dass man diese ganzen schlechten Kader, die der VfL Wolfsburg in den letzten Jahren zusammengestellt hat, das muss durchbrochen werden. Und das muss dann einfach mal in der zweiten Liga mit einem guten Kader durchbrochen werden, mit einer Idee, wie es so schön heißt.
Ja.
Und vor allen Dingen einfach wirklich mit Spielern, die aufsteigen wollen.
Naja, das erleben wir ja bei anderen Vereinen auch. Und es gibt ja dann die Gegenentwürfe. Paderborn, Elversberg, Heidenheim, Freiburg auch. Dass man sich da gut abschauen kann, was es bedeutet, wenn sehr viel Geld einen nicht bräsig und träge macht, sondern wenig Geld zwingt dich zur Kreativität. Da kannst du mal mit allen Leuten sprechen, die in Werbeagenturen arbeiten, was es bedeutet, einen großen Etat zu haben oder einen sehr kleinen Etat. Und kleine Etats machen halt sehr kreativ. Du musst halt mit bescheidenen Bordmitteln ein bisschen was, jetzt pass auf, jetzt kommt es, mit wenig Zutaten etwas
kochen.
So.
Und gekocht
ja.
Wurde übrigens auch in der Serie A. Da ist Kubo und da Cesc Fabregas
ja.
Vierter geworden.
Wollte ich
obwohl
auch noch
sie
ansprechen.
Insgesamt
sehr gut.
Nur was entweder einen Kaderwert oder ein Etat hatten von 175 Millionen.
Ja.
Verschwindend gering im Vergleich zu den Schwergewichten Juventus Turin und der AC Mailand, die sie ja hinter sich gelassen haben. Denn auch dort zeigt es, wenn du gute Arbeit machst, einen jungen Kader hast, den du gut zusammenstellst und einen Trainer mit einer Vision, das ist ja diese neue Generation.
Ja.
Cesc Fabregas, Kompanie und so, das sind klasse Trainer,
Dieter
die
Hecking.
Ja für uns noch,
Dieter Hecking, genau.
Die ja, naja, es ist jetzt genau die Generation, die man wirklich vor kurzem noch,
ja,
so kurz vor Corona noch,
ja,
haben die gespielt. Das waren alles noch Spieler, die
ja,
haben
ja,
wir wirklich die
genau
letzten Jahre erlebt. Und da drückt jetzt eine neue Generation nach vorne. Und das ist wahnsinnig spannend. Und wenn du da gut arbeitest und in Como wird halt gut gearbeitet, die haben natürlich auch einen gigantisch potenten Geldgeber hinten, aber sie arbeiten dann trotzdem gut mit den vorhandenen Bordmitteln. Und das siehst du in der zweiten Liga vor allem, wie Micky ja sagt, an Elversberg. Das ist aber Wolfsburg nicht. Und das sind die allein in der Vereins-DNA nicht. Denn Wolfsburg wird nie sich so verzwergen, dass sie so beweglich sein können wie
schade,
die SV Elversberg.
Jetzt waren wir schon in Italien und dann sind wir ganz
ja,
schnell wieder
aber ich will es auch abbinden.
Sind die nicht die graue Maus der Liga, ist das? War das Wolfsburg? Oder
ja, ja, das war, ja,
das
es war
der Bochum.
Es war Bochum. Für Bochum ja, war es immer okay, die graue, aber sie sind es auch.
Ja.
Und was Fabregas da geschafft hat, er hat natürlich diesen Verein aufgerichtet, der Como Erectus, sagt der Latein.
Ja.
Nein, toll, übrigens, weil wir schon in Italien waren und ich habe gemerkt, wie auch so sofort diese Wärme
ja,
in mich hineinströmte, bevor du mich dann einfach an den Eiern zurück an den Mittellandkanal geschleift hast. Es ist ja auch so, dass diese Situation, dass Como auf dem vierten ist, jetzt hat unser AC Milan ist dann auf dem, ich glaube, fünften, sie haben die Champions League nicht geschafft, hat sofort dazu geführt, dass sie
alle rausgeschmissen
alles entlassen haben, was da ja irgendwie in Verantwortung, also Allegri, der
alle
Trainer, Iglitare, alle raus, alle
Zlatan
weg.
Zlatan raus.
Alle raus.
Zlatan, der einfach übrigens der Matthias Sammer von der AC Milan ist, als
ja
Berater, ne, große
ja
Karriere, dann Berater.
Ja.
Nee,
es ist
Wahnsinn,
die Zlatan, ne?
Die Zlatan, ja.
Es ist die Zlatan.
Ja.
Ja, alle weg, alle raus.
Ja, alle
also
raus.
Es ist eh interessant, was so, vielleicht haben wir nachher noch mal kurz die Zeit, was so auf den, was so in den europäischen Ligen sonst noch
ja
so passiert ist. Ist ja schon interessant, wenn man dann mal in der Kicker-App mal guckt und wo die dann so einzeln liegen, dann siehst du nämlich plötzlich, dass mehrere Großkopferte der italienischen Serie A es nicht in die Champions League geschafft haben,
ja,
dass sie da irgendwo rumdürfen. Ich glaube, Juve ist auch, wo ist Juve?
Ist also
auch,
qualifiziert haben sich natürlich
also Inter,
also Inter als Meister.
Genau, dann Napoli.
Neapel als Vizemeister.
Ja, genau.
Die AS Roma und Como. Das sind die vier in Italien.
Ja, genau.
Ich hingegen bin ja der Seuchenvogel, weil ja nicht nur der FC St. Pauli abgestiegen ist,
ja,
sondern auch
Mallorca,
mein
ne?
RCD Mallorca.
Ja, 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 ja. Ja,
Scheiße.
Ja, ja. Scheiße, ne?
Ja.
Ja, gut, vielleicht könnt ihr dann mal ein Testspiel gegeneinander irgendwie veranstalten, aber
mit 40
nein, es
Punkten
ist ja überhaupt gerade apropos rasiert und Abschiede so. Es ist wahnsinnig interessant. Wir haben ja letzte Woche noch so 3,5 Minuten über Real Madrid gesprochen. Jetzt kommt Mourinho zurück.
Ja.
Während aber Pep Guardiola geht, das ist der große Abschied von Pep Guardiola. Das heißt, es geht auch eine Ära zu Ende. Die drei großen Trainer, Guardiola, Mourinho, Klopp. Klopp versteckt sich irgendwo am Rande von Leipzig.
Ja.
Guardiola hört auf. Mal gucken, ob der nochmal wiederkommt und dann in welcher Verfassung, wollte ich sagen. Nee, vor allen Dingen in welcher Position und wo. Also wo macht jemand wie Guardiola weiter?
Mhm.
Aber auch spannend. Also da passiert jetzt gerade so viel. Große Spieler gehen, große Trainer gehen. Real Madrid stellt nicht einen einzigen spanischen Nationalspieler.
Danke,
das hast du uns ja auch noch geschickt.
Ja,
das sind ja die ganzen News, die so reintropfen. Ne?
Ja, das
passiert gerade so viel.
Genau, da hast du jetzt wirklich so ganz viel Drama auf allen Ebenen. Ne? Klar, du hast also einerseits hast du genau, du hast Paderborn gegen Wolfsburg und andererseits hast du Real Madrid, die stolzen Madrilenen, die halt einfach nicht einen einzigen spanischen Nationalspieler bei der WM haben. Das ist also eine doppelte und dreifache Demütigung für diesen Verein, der sich ja ähnlich wie der FC Bayern in Deutschland als heimliche Nationalmannschaft begreift, ist natürlich auch ein Downer und dann verpassen halt diverse Vereine das internationale Geschäft oder sie steigen ab, wie West Ham beispielsweise. Also da ist ganz schön
für
viel
das,
Bewegung drin.
Ja.
Für dich das was?
Egal.
Ich ahne, worauf du wieder anspielst, du Natter. Wir schneiden es raus. Ja, also
warum schneiden wir es raus und was schneiden wir vor?
Weil Lukas sagen wollte für mich das Aston Villa Englands.
Und dann ist mir aber aufgefallen, dass wir das ja geschnitten haben. Deswegen
ist es ja
keiner.
War es das?
Das haben wir natürlich geschnitten.
Ja. Das siehst du also.
Das zeigt
also,
es.
Also
zurück.
Ja. Also, nein,
Micky sagt, dass
nein,
West Ham
ich
ist
stehe zu meinen Fehlern. Ich stehe
nein,
zu meinen.
Weiß doch keiner. Das
ja,
doch
aber
keiner.
Ich bekenne mich dazu.
Ja, aber es weiß doch niemand.
Okay, dann bekenne ich
mich. Jetzt sagt Micky nochmal, West Ham ist abgestiegen.
West Ham ist abgestiegen. Ja.
Für mich das Aston Villa England.
Oh mein Gott. Okay, also
egal, weiter.
Es bleibt jetzt natürlich drin.
Ist ein Insider.
Wir haben, ich habe mich irgendwann versprochen.
Soll ich es erklären?
Nein, ich habe es. Ja, kannst
du. Ja, pass auf. Also wir müssen es unserem, weil sonst sitzen die Leute noch mehr als sonst da und sagen, was ist denn jetzt schief gelaufen? Vor 3 oder 4 Folgen, da sprachen wir darüber, dass ja die SC Freiburg gegen Aston Villa das Europa-League-Finale spielt. Und dann war Mike ganz begeistert und sagte, naja, Aston Villa spielen gar nicht so schlecht für einen Abstiegskandidaten.
Ja.
Dann haben wir Lukas und ich uns ein bisschen angeguckt, haben gesagt, Moment mal, da stimmt doch was nicht. Dann meldete sich schon Lukas, unser Producer, und sagte, Aston Villa ist irgendwie auf Platz 4 oder Platz 5.
Ja, ja.
So, und dann mussten wir sehr lachen. Dann haben wir Mike wie üblich kurz zusammengetreten in einer dunklen Gasse und haben das aber erklären können, weil ja Aston Villa und West Ham die gleichen Vereinsfarben haben und man die Trikots durchaus miteinander. Es ist halt nur blöd, wenn man natürlich Deutschlands erfolgreichsten und besten Fußballpodcast hat. Da sollte man sowas natürlich.
Sollte
und das
man wissen.
Ist jetzt also die 8-minütige Erklärung dieses Insiders. So, jetzt beruhigen
wir
uns
alle
mal.
Aber das ist auch schnell gegangen mit West Ham. Die waren doch noch Halbfinalgegner von Eintracht Frankfurt in der Europa League.
Naja,
also da ist doch auch wirklich, das ist auch Misswirtschaft.
Ja.
Pass auf, darüber machen wir mal eine ganz eigene Folge.
Richard, darüber wird zu reden sein. Da machen wir mal eine Extra-Folge zu.
Aber es ist wirklich so viel passiert und dann musst du, pass auf, und das ist ja auch das Traurige am Ende dieser Saison.
Ja.
Also, Real Madrid stellt keinen spanischen Nationalspieler, Pep Guardiola geht, unglaublich viele Geschichten so kurz vor dem und dann musst du sagen, ja, aber Paderborn ist zurück in der Bundesliga.
Ja.
Und da ist das Einzige, der einzige Twist, der mir da noch eingefallen ist, dass man echt Lukas Kwasniok nochmal zu dieser Saison gratulieren muss. Also Paderborn, die lange dran gekratzt haben und dann geht er zum ersten FC Köln, wird da entlassen und dann steigt Paderborn endlich auf.
Ja, gut. Ja, Mai ist ein bisschen blöd, ne? Aber es gibt viele Dinge, die irgendwie, also du hast dann zum Beispiel dein Davy Selke, Lukas, der netzt ganz ordentlich in der Türkei. Ich glaube, er ist bei Başakşehir hier oder so, wo spielt er irgendwie? Ist
das wäre doch beim Erdogan-Club.
Ja, ich glaube ja, ne? Und der hat irgendwie, ich glaube, 13 Tore oder so in der Saison gemacht oder 15 irgendwie, irgendeine Primzahl, das habe ich mir gemerkt. Der hat gekocht. So.
Ja.
Und ist ja, glaube ich, der viert oder fünftbeste deutsche Stürmer europaweit. So. Ist jetzt nicht unbedingt in den Fokus von Julian Nagelsmann gerückt, deshalb. Aber das ist ja dein.
Hat der türkische.
Tresoldi ja auch nicht, ne? So.
Genau.
Hat der türkische Führer schon eines seiner Kinder adoptiert? Also nicht adoptiert,
gesegnet,
sondern als Patenonkel.
Gesegnet. Das wissen wir jetzt gerade nicht.
Ja.
Wir werden das interessiert verfolgen. Also es ist ganz gut was los in Europa, vor allen Dingen in England, weil die Kadernominierung von Julian Nagelsmann in Deutschland zwar auch ein paar Wellen geschlagen hat, ich glaube, das steht aber in keinem Verhältnis zu dem, was in England los ist, denn nach aktuellem Stand fährt Thomas Tuchel also ohne einen einzigen Spieler zu dem Turnier und sagt, ich guck einfach mal, was passiert, wenn ich das ganz alleine mache.
Aber,
der hat ja einfach niemanden mitgenommen.
Aber einen nimmt er ganz sicher mit. Und das ist das weltbeste Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Spieler, der am Wochenende 3-mal im Pokalfinale getroffen hat, nämlich Harry Kane.
Ja.
Und auch über den müssen wir natürlich sprechen, weil, irre, jetzt entscheidet der sogar Endspiele.
Wenn ihr wollt, kann ich auch meine ganzen DMs vorlesen.
Ja, bitte.
Kane, Hassan, Nöcker.
Nee, darüber müssen wir natürlich reden.
Ja.
Und wir müssen tatsächlich auch über den Satz von Uli Hoeneß reden, der ja gesagt hat, es ist der beste Transfer, den der FC Bayern jemals gemacht hat.
Ja.
Da bin ich natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, komplett anderer Meinung.
Ich glaube auch nicht, dass das stimmt, aber Uli Hoeneß, also selbst ein Uli Hoeneß neigt manchmal zur Impulsivität und das ist jetzt im Grunde genommen der Sonderfall, dass Uli Hoeneß vor Mikrofonen auch mal einen Satz gesagt hat, der aus dem Bauch rauskam und vielleicht gar nicht den Tatsachen
entspricht. Was ist es eigentlich mit Uli Hoeneß und Pokalendspielen? Das triggert ja irgendwas bei ihm. Es gibt ja so einen Pavlovschen Reflex. Also sobald die den Pokal gewonnen haben und dann läuft We Are The Champions und alles glittert vom Himmel herab, da muss ja doch immer etwas loswerden. Also erinnert ihr euch, vor ein paar Jahren hat er doch zu Jerome Boateng gesagt, wenn ich sein Freund wäre oder so, wenn ich sein Freund wäre, würde ich
raten,
zu gehen.
Ja, bitte.
So, das war ja auch nach einem Pokalfinale in Berlin.
Ja.
Jetzt haben alle gedacht, geil, Double-Sieger, die Mannschaft lebt, so sehr wie eine Bayern-Mannschaft in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich nicht gelebt hat. Ja. Also allein die Freude vor der Bayern-Kurve nach dem dritten Tor von Harry Kane, als er plötzlich Joshua Kimmich Huckepack hatte, wie so ein Einlaufkind.
Ja.
Das war sensationell. Also die haben sich ja, die freuen sich ja ehrlich. Und es ist ja, wie du auf der Bühne auch gesagt hast, in Berlin am Freitag, sie sind unhassbar.
Ja, leider, ne?
Sie sind leider unhassbar. Ja. Und man sieht ihnen diese kindliche Freude an. Und alles ist gut. Du holst endlich wieder den Pokal nach 6 Jahren. Du hast das Double gewonnen. Du bist natürlich auch irgendwie an Paris gescheitert. Aber die sind halt, das haben wir ja auch besprochen, diesen halben Schritt besser noch. Das muss man jetzt irgendwie aufholen in der nächsten Saison. So, und dann könnte alles gut sein. Und man könnte jetzt vielleicht auch mal in diese kurze Sommerpause gehen, in den kurzen verdienten Urlaub. Und dann greift er Max Eberl an.
Ja.
Also das ist doch nicht zu verstehen. Ja, die
Vertragsverlängerung, also ich würde momentan mal sagen so 60-40. Ja,
und das ist, also Max Eberl hat ja auch zu erkennen gegeben, dass er das ein bisschen befremdlich fand. Also sowohl die Aussage, was Prozentangaben angeht, also Vertragsverlängerung 60-40 und auch den Zeitpunkt. Und da ist Uli Hoeneß natürlich wie üblich, hat er mal wieder keine intellektuelle Fressbremse, dass er da in dem Falle dann einfach so einen raushaut. Es ist ja jetzt kein riesiges Geheimnis, dass Uli Hoeneß jetzt nicht total überzeugt ist von Max Eberl, weil er dann so Dinge bemängelt, wie dass Max Eberl mit Geld um sich schmeißen würde. Oder es wird dann halt eben, wenn auch so Sätze kolportiert, wie, ja, dann verlängerte mit Musiala. Ja, für 25 Millionen, das kann ich auch verlängern. So, also
aber
das
Geberl, wichtige Frage
das
ist.
Geberl, ich wollte ihn Max.
Das der Geberl!
Ja, das ist nicht der Eberl! Das ist der Geberl! Der gibt nur da 25 Millionen und du willst bleiben? Ja, dann kriegst du auch 28. Der Geberl! Wir müssen aber niemals werden.
Du kriegst ein Auto.
Wir sind kein Geberl-Verein, wir sind ein Neberl-Verein. Ja. Ja. Sehr schön.
Wenn er da an der Seeberger Straße ist, wirft er Fuffis in den Club.
Ja, Fuffis in den Club und sagt Bo, Bo.
Also, lass uns das Ganze mal ein bisschen ordnen. Das wabert ja schon ein bisschen länger, die Geschichte mit Max Eberl. Ja. Ihm wird, was mir zu Ohren gekommen ist, vorgeworfen, dass er sich zu selten am Tegernsee aufhält.
Ja, das ist aber auch ein seltener Vorwurf. Hört man von Hoeneß selten diesen Vorwurf, ne?
Und das ist natürlich aber trotzdem, also das ist ja auf vielen Schichten, ist das ja quasi auch eine interessante Ansicht und Aufsicht auf den Club.
Ja.
Also man denkt ja, das findet alles an der Säbener Straße statt oder in der Allianz Arena.
Denkt das wer?
Nein, es fängt an. Also es ist alles am Tegernsee. Mhm. So, dass die zweite Ebene Tegernsee ist, da wird sich relativ häufig mit den Hauptsponsoren des Vereins getroffen.
Ja.
Und diese Termine nimmt er, so habe ich gehört, relativ selten wahr.
Ja. Ist ja wie bei mir eigentlich, ne?
Also es ist im Grunde genommen wie bei mir, Max Eberl, der
Max Eberl von MML. Gibt so schöne Termine. Hase Winkel. Und dann kommt der einfach nicht, ne?
So genau so. Und trotzdem ist ja die große Frage, warum man das immer und immer wieder coram publicum machen muss. Und jetzt ist ja sogar gerade die Phase gewesen, wo ich glaube, Uli Hoeneß wirklich gar kein Mikrofon und gar keine Kamera ausgelassen hat.
Bei Feldenkirchen saß er ja auch schon wieder auf dem Schoß.
Bei Feldenkirchen saß er, bei The Zone saß er irgendwie 1 oder 2 Wochen vorher.
Ist der Sommer zu mir zum Magenta kommen? Das ist mir zu früh.
So, ja. Also, aber wahrscheinlich kommt er da jetzt auch.
Ich würde mich freuen, wenn er käme.
Und wir haben ja vor 2, 3 Jahren schon mal den Witz gemacht, wohin mit Opa?
Ja.
Ja. Aber irgendwie es
er lässt ist der Wolfgang Grupp vom FC Bayern. Der ist halt, ich konnte mal.
Wer ist der Affe?
Ja, ich, wenn er nämlich zum Magenta kommt. Naja, aber ich, wie gesagt, also so wie Uli Hoeneß halt eben auch in Teger, im Edeka von Bad Wiessee die Würstel kontrolliert, ob die richtig hier ausgewiesen und eingeordnet sind, so geht halt natürlich, das wird sich auch nie ändern. Das wird natürlich auch immer so sein und alle, die Hoeneß folgen oder folgen sollten, haben Morbus Nährlinger. Es wird sich auch nie ändern. Also da.
Ich befürchte auch, dass er mit 98 dann irgendwie wie der Onkel in Breaking Bad da sitzt, nur noch mit so einer Klingel am Rollstuhl.
Er ist der Tio Salamanca, Tio Hoeneß, Onkel Hoeneß, Tio Hoeneß sitzt da schon wieder und hat dann ding, 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 ding.
Tio
Hoeneß.
Ding, 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 ding.
Eines finde ich ja tatsächlich gut an dem Momentum, weil Lukas das gerade mit dem Pokalfinale angesprochen hat, ne? dass man ja bekanntermaßen im Erfolg die meisten Fehler macht.
Das hoffe ich ja jetzt, ne?
Das hoffen wir jetzt alle. So, möglicherweise ist das ein Impuls gewesen zu sagen, okay, auch wenn wir hier gerade das Double geholt haben und wir eigentlich alle feiern und singen müssten, die Fans vom FC Bayern ja schon gesungen haben, wir gewinnen sowieso, so in der 70. Minute.
Mhm. Haben sich gut erholt vom Champions League Halbfinale.
Ich sagen, aber so um die 70. Minute, als man dann im Stadion endlich wieder was sehen konnte.
Ja.
Also ich habe als Herr Thaner ja die ganze Zeit gedacht, so zwischen, weiß ich gar nicht, zwischen der 35. und 60. Minute, das ist hier das Spiel gegen Barcelona. Und da unten links ist Kaimi Schalke.
Achso, jetzt geht das wieder los.
Weil man hat ja wirklich durch diese, also man muss sagen, die Choreos und auch die Pyro, das war schon atemberaubend. Dieses Stadion kann ja was an einem Abend, wenn es ausverkauft ist. Und beide Fanlager, man muss es nicht mögen, aber es war ein fantastischer Rahmen. Es hatte fast Südeuropäisches fast. Also, dass das Stadion so in, es war nicht Wannsee in Flammen, es war das Olympiastadion in Flammen. Nur man sah halt nichts. Und ein guter Freund hat mir den wunderbaren Folgentitel, den wir aber nicht nehmen, geschickt, weil er wahrscheinlich dann zu klein ist für das, was wir hier besprechen. Aber ich fand es wunderbar, diese ganz tolle Headline: Rauchschwaben. Da habe ich mich richtig gefreut. Ja. Also liebe Grüße nach Witten, Rauchschwaben.
Rauchschwaben,
fand ich ganz,
sehr
ganz toll.
Ja.
Aber dann,
Philipp,
als
man, ne? Philipp?
Der Philipp, ja.
Ja, genau.
Liebe Grüße an Philipp. Philipp schickte mir Rauchschwaben und ich war völlig verzückt. Und als man dann wieder was sah, und es war wirklich so, als ich das langsam lichtete, also war es vielleicht sogar ein bisschen früher, dann genau traf Harry Kane. Mhm. Also es war wirklich so, es war im Nebel, es waren Gorillas im Nebel und dann zieht Ulisse einmal das Tempo an und dann steht Harry Kane in der Luft und nickt das Ding an und dann weißt du, es ist gelaufen. Also es war irre. Also als sich der Nebel lichtete, waren die Bayern wieder da.
Man muss aber dazu sagen, und dann werden wir kurz ein paar Verbraucherinformationen hier vortragen, um dann nochmal etwas tiefer einzutauchen in unser beider Besuch im Olympiastadion. Du warst ja nicht da, ne? Du warst nur am Freitag bei Elf Freunde auf der Bühne.
Ich habe natürlich ich hätte gehen können, so, aber als liebender Vater bin ich natürlich dem Ruf meiner Tochter gefunden, die wollte zurück nach Hamburg. Ja, scheiße! Von zurück nach Hamburg. Und ich denke, gibt's doch gar nicht, ey. Du kannst jetzt zum Pokalfinale, kannst alleine mit der Bahn nach Hamburg fahren. Ich gehe zum Finale. So. Kannst machen, bleibst im Zimmer.
So ihr wisst, halt.
Brustbeutel, wo einfach nur Tochter draufgeschrieben ist mit Edding.
So, wir können auch einfach nur so ein dickes Schild und mal Tochter.
Ich wollte so eine schöne Überleitung machen, aber...
Ja, machen wir dich vom Bahnhof abholen in Hamburg. Oder wie üblich bei der Deutschen Bahn irgendwo in Rothenburg-Wümme, wo dann der Zug zum Erliegen gekommen ist. Entschuldige bitte, Mike, du wolltest eine Überleitung machen?
Ja, ich wollte es ein bisschen heimelig und schön machen und dann kommst du, grätscht alles um.
Ja, das ist richtig.
Und wirfst deine Tochter hinter den Bus.
Ja, das ist richtig.
Ja, so. Jetzt mal.
Mein MML.
Wisst ihr übrigens, dass Kreatin... Da sind wir nämlich jetzt.
Ja.
Völlig natürlich ist. Wusste ich gar nicht.
Ja.
Tatsächlich. Aber
natürlich.
Nee. Der Körper stellt es selbst her.
Ja.
Es steckt in Fleisch und Fisch. Es ist kein Chemiepulver, sondern etwas, das da sein sollte, wo es eben hingehört.
Nur über die Ernährung kommst du ja nicht wirklich auf die Menge, die jetzt mal den Unterschied macht. Deswegen supplementiert man, das klingt jetzt dramatisch, ist aber im Grunde genommen ganz simpel, denn Kreatin ist eine Art Turbo für kurze explosive Aktionen. Also, dass ich am Pfingstsonntag und am Pfingstmontag zweimal hintereinander erfolgreich spielen konnte und dann auch in der, sagen wir mal, 82. Minute noch einem weglaufe, das hat halt eben damit zu tun, dass ich mir vorher noch Kreatin reingeballert habe.
Und da habe ich eine Frage an dich, Micky Beisenherz.
Bitte, shoot.
Womit supplementierst du?
Ja, mit Edubilli. Also das klingt im Ruhrgebiet nach einer ganz normalen Anrede, Edubilli.
Ja.
Ne? Aber Edubilli ist das Supplement, das Supplement meines Vertrauens. Es schreibt sich E-D-U-B-I-L-Y.
Genau, das ist das Wichtige für unsere Hörer. Mit Y.
Mit Y.
Y, genau. Also es ist ja so, Kreatin erhöht die körperliche Leistung bei kurzzeitiger intensiver Belastung. Das ist dann zum Beispiel beim Fußball oder halt eben auch im Gym. So, ne?
Klar,
so.
Ist ja logisch.
Also überall, wo du halt einfach den Körper anstrengst und wo was passieren muss.
Crea Vitalis, so heißt das Produkt, das Edubilli verwendet. Das ist ein
deutscher Markenrohstoff.
Ja, so ist es. Mikronisiert, Ja. Löst sich komplett auf.
Genau, das schmeckt so ein bisschen, nach nichts. Ist so ein bisschen wie, also ganz häufig Sally Özcan im Spiel der Dortmunder, löst sich komplett auf.
Ja, ne? So. Also einfach, es schmeckt nach nichts, einfach in Wasser oder im Post-Workout-Shake auflösen. Kein Aufwand, einfach täglich machen und dann dopingfrei und geprüft.
Übrigens, der Satz schmeckt nach nichts ist wirklich extrem eine Frage der Betonung. Wenn man zum Beispiel so sagt wie du, dann ist es sehr positiv.
Ja,
das ist das, es schmeckt nach nichts und man kann es dann auflösen und trinken. Ja. Man kann auch sagen, es schmeckt nach nichts.
Ja.
So, da ist sofort negativ eingefärbt. Aber es ist eigentlich positiv.
In diesem Fall ist es aber positiv.
Ist positiv.
Ja? Also insofern, wie gesagt, es ist dopingfrei geprüft auf der Kölner Liste. Ihr könnt das bedenkenlos nehmen.
Ja.
Und wenn ihr jetzt sagt, möchte ich mal ausprobieren, kein Problem. Wir haben natürlich wie üblich einen Rabattcode für euch.
Und wir haben mit Micky schon mal geübt,
ja,
weil es ist umgestellt, aber er kann es trotzdem.
MML15! Oh.
So ist es. Ja, gibt es 15% Rabatt auf das gesamte Edubili-Sortiment. Und wenn ihr jetzt sagt, wo soll ich denn da hingehen? Natürlich zu Edubili und den genauen Link, den packen wir euch in die Shownotes. So. Wir führen unsere Reise mit Jameson Whisky als Partner heute fort. Letztes Mal haben wir euch ja noch das fantastische Sondertrikot von Jameson und Kids Super vorgestellt, das hier auch liegt. Also
wurde ich schon gefragt, weil das haben schon Leute, die das bei uns in der Story gesehen haben, haben gesagt, wie geil ist das denn? Das sieht ja fantastisch aus.
Und auch heute begeben wir uns wieder einen Schritt weiter in die Richtung echter Fußballkultur und Insights.
Ja, denn was passt besser zu einem guten Glas Jameson als ein kleines Wissensquiz unter Freunden? Perfekt, also dass Jameson und elf Freunde das tun, was sie am besten können, nämlich ganz besonderes Fußballwissen zutage zu fördern. Und das auch noch passend zum DFB-Pokal, der am vergangenen Wochenende mit dem FC Bayern seinen Gewinner gekürt hat in der Saison 25-26.
Genau, völlig richtig. Und während ich uns hier eine neue Runde Jameson Ginger Ale mixe, ihr wisst ja, ein Teil Jameson, drei Teile Ginger Ale, viel Eis und die Limette, habe ich schon mal zwei knallharte Fragen, Micky,
ja,
oder
an
euch
aus.
Beide,
ja,
möglicherweise auch, für den DFB-Pokal vorbereitet. Wir suchen nämlich den ultimativen Fußball-Konnoisseur mit euch. Du drehst jetzt mal den Zettel um, weil ich nämlich gesehen habe, dass man die Antworten schon auch ein bisschen sehen kann. Deswegen
aber ich will die Antworten noch gar nicht sehen.
Deswegen ja, stelle ich dir jetzt eine Frage.
Mal. Kann Mike machen, pass auf, Micky. Ja? In welchen Ländern war Lukas Podolski, weil das passt ja gut, er hat ja auch gesagt, dass er jetzt im Sommer seine Karriere beendet. In welchen Ländern war Lukas Podolski Pokalsieger?
Ach du Scheiße. Ich behaupte, also Deutschland auf jeden Fall, dann Bing. Polen.
Bing.
Also Deutschland, Polen, da behaupte ich mal sowas wie Japan und Italien. Ne, Japan und
Japan
England.
Ist richtig.
Und England.
Bing. Und ein Land haben wir noch.
Türkei?
Die Türkei.
Die Türkei.
Come to Turkey.
Come to Turkey.
Come to Turkey.
Ich habe auch noch eine Frage für dich. Das hat dir gefallen als Hundeliebhaber. Welcher Torhüter wurde in einem DFB-Pokalfinale mal von einem Dalmatiner angefallen?
Ich weiß es. Cruella Neuville.
Snoop Dogg. Wer denn?
Das ist richtig.
Von einem Dalmatiner. Aber Cruella Neuville ist natürlich toll.
Ja, und hat das dann, gab's dafür auch nur drei Punkte, oder?
Ja. Absolut. Ja, gut. Also weißt du, wer es war?
Nein.
Oliver Kahn war es.
Echt?
2004. Ja,
aber in der nächsten Saison hat schon Kahn den Dalmatiner angefallen. Ne?
Oliver Kahn musste elf Dalmatiner an der Leine nehmen und er hat sie alle gehalten.
Wer hätte das alles gewusst? Das sind mal echt spannende Fakten und genau das ist es doch. Fachsimpeln mit Kumpels und dabei einen ehrlichen Drink. Das ist dieses Must-Be-A-Jameson-Gefühl, um das es geht, wenn Qualität, Freundschaft und Atmosphäre einfach stimmen.
Absolut. Und wie immer der wichtige Hinweis, bitte teilt diesen Inhalt nur mit Personen über 18 Jahren. Genuss-mit-verantwortung.de.
Mein MML.
So.
Du hebst schon den Finger, weil du natürlich...
Ja, weil wir heute so wunderbar abschweifen. Wir hatten jetzt in der Werbepause sowohl Lukas Podolski als auch Oliver Kahn. Poldi, der ja seine Karriere im Sommer beenden wird. Und Oliver Kahn, von dem ich jetzt endlich persönlich einmal hören konnte, wie das damals mit dem Elfmeterschießen und den Kindern abgelaufen ist.
Ja.
In der fantastischen, und ich lege sie euch allen ans Herz, Sommermärchen-Doku im ZDF ist ein Dreiteiler.
Ja.
Und Oliver Kahn ist in der zweiten Folge, das kann man, muss man so sagen, der Hauptprotagonist. Sie schweifen da auch ziemlich ab, weil er viel gutes Zeug erzählt. Und am Ende gibt es ein Outtake. Und da sitzt er da und sagt, ach, jetzt geht's hier wieder um die Kinder und die Elfmeter. Und er sagt, man hat es ihm nicht gesagt. Also er wurde zu diesem Elfmeterschießen gegen die Kinder gefahren und es hatte ihm niemand gesagt, dass es ein Charity-Event ist für den guten Zweck. Er dachte einfach, es werden Elfmeter geschossen und hat dann alle gehalten. Ja. Die haben mir erst, sagt er, die haben es mir erst nachher gesagt. Da war es aber schon zu spät.
Sehr lustig.
Ein großer Moment. Ja. Ich habe so gelacht, weil er es endlich mal selber kommentieren durfte. Sagte, mir hat es einfach keiner gesagt.
Wobei man dazu ja auch sagen muss, dann sagt man natürlich als Gegenüberstehender, ach so, na dann. Aber es ist ja trotzdem Elfmeterschießen mit Kindern. Ja. Du kannst ja trotzdem darauf, auch ja, wenn du sagst, ja, jetzt ist die kleinen Wichser, nichts lasse ich rein. Du kannst ja dann, auch wenn es kein Charity ist,
das nicht toll?
Dann würde man ja vielleicht trotzdem bei Kindern mal so von, ach Olli, sei ja immer ein Mensch. Oder nee, ist egal.
Aber es ist ein sehr sensibler Punkt, das mit den Kindern, musste ich selber schmerzhaft mal erfahren, als ich nämlich beim ETV Erwachsene gegen Kinder gespielt haben.
Ja.
Zu dem Zeitpunkt ran irgendwie.
Hast du dich mit deiner Kleidung wieder unter die
25 Kinder, würde ich mal sagen, im Alter zwischen 6 und 8 Jahren, gegen Erwachsene.
Ja.
Und ich habe den großen Fehler gemacht, ein Tor zu schießen gegen die Kinder.
Oh.
Ja.
Ja, das gut, kam du hast gar nicht eine gut an. Chance in deinem Leben genutzt, mal ein Tor zu
schießen. Den Kindern war es egal.
Ja,
aber die Eltern, Alter.
Ja, die Eltern sind ja eh komplett irre, ne? Also ich weiß es ja durch meinen Neffen Fiete, habe ich ja nun über die Jahre und Jahrzehnte, muss man fast sagen, mitbekommen, was los ist so am Rand. Und da sind es übrigens auch nicht selten die Mütter, die, du Hurensohn! Pass auf, ich mach dich fertig!
So, bevor wir weiter abschweifen, noch eine ganz kurze Geschichte. Kinder gegen Erwachsene. Mich hat am Wochenende am Rande des DFB-Pokalfinals der Präsident von Hertha BSC angesprochen, hat gesagt, Micky Beisenherz hat Cornelius Pollmer zu Gast.
Ja, ja, ja.
Und da habt ihr darüber gesprochen, dass man statt Einlaufkindern wohl auch mal Einlaufsenioren nehmen sollte. Ja. Und ich soll dir liebe Grüße ausrichten, das haben wir bei Hertha BSC schon gemacht.
Ach was.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Gag war.
Nein.
Er sagt, bei Hertha BSC gab es Einlaufsenioren.
Ja, sicher. Ja. Ich bin fit. Ich kann immer noch sagen, attack.
Sehr gut. Ich wusste die ganze Zeit, da lauert ein Gag.
Ja.
Ich kam nicht drauf. Ja. Danke, dass du ihn herausgemeißelt hast.
Ja.
Wie aus einem Block Granit oder Block Marmor. Fantastisch.
Ja. Naja, gut.
Es ist übrigens, muss man mal sagen, ne? Also es ist eine fantastische Bühne ja letztlich auch. Ich finde die Idee sensationell, das tatsächlich auch mit Senioren zu machen.
Ja, klar.
Es ist eine fantastische Bühne überhaupt allen, denen man Aufmerksamkeit schenken möchte in dieser Gesellschaft, dafür zu nehmen und eben nicht immer nur Kinder zu nehmen.
Na, sowieso. Also in meiner Welt, aber da will ich jetzt nicht den ganz großen soziologischen Bogen spannen, aber in meiner Welt würde man ja sowieso gerade Senioren und Kinder viel mehr zusammenbringen. Ja. Du solltest normalerweise neben jedes Seniorenheim Kindergarten bauen.
Viele
und
in Deutschland sagen jetzt natürlich, was ist mit Einlaufwahlen?
Ja.
Das muss doch irgendwie gehen.
So, Einlaufwale.
Ja.
DFB-Pokalfinale.
Okay, jawohl. Da habe ich die Überleitung für dich. Ja. Groß gegen klein. Mhm. Was sagt es über den deutschen Fußball aus, wenn zumindest in der zweiten Halbzeit der Abstand zwischen dem amtierenden deutschen Meister und dem vierten der Bundesliga genauso hoch war? Also die Diskrepanz in dem, was da auf dem Platz passiert ist, genauso weit weg war zwischen Bayern und Stuttgart wie vor einem Jahr zwischen Stuttgart und dem Zweitliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld.
Mhm.
Also ist mein Gefühl, was ich hatte. Die erste, nochmal einen Schritt zurück, die erste Halbzeit waren die Stuttgarter besser.
Mhm.
Sie hätten das eine Tor machen müssen.
Ziehen müssen.
Sie hätten das Tor ziehen müssen. Ja. In der zweiten Hälfte haben die Bayern dann ernst gemacht und dann gab es wirklich einen Qualitätsunterschied zwischen dem Meister und dem Bundesliga-Vierten, wie zwischen dem Pokalsieger vergangenen Saison und dem Zweitliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld. Und das ist so eklatant, dass ich auch mit einem keinen schönen Gefühl daraus gekommen bin. Also natürlich für Harry Kane, der nimmt wieder den Ball mit nach Hause, seine 3 Treffer, das ist alles verdient. Aber das ist halt nochmal manifestiert, wie sehr die Bayern da enteilt sind an der Spitze.
Ich möchte aber sozusagen Einspruch erheben für die Formulierung, in der zweiten Halbzeit haben die Bayern dann ernst gemacht, weil sie ja nicht in der ersten Halbzeit nicht ernst gemacht haben, sondern einfach sensationell in Schach gehalten wurden, beziehungsweise sensationell gepresst wurden vom VfB Stuttgart. Also die haben die Bayern dazu gezwungen, eine der schlechtesten Halbzeiten in dieser Saison zu spielen und haben eben, und da hat Lukas total recht, eben das Pech gehabt, dass sie das Tor nicht gemacht hätten. Ich glaube, sonst wäre dieses Finale auch nochmal anders ausgegangen. Und es ist natürlich dieses 3-0 ist deutlich, ohne Frage. Es ist auch verdient. Also jetzt, damit hier nicht irgendwas hineininterpretiert wird. Aber es ist am Ende dann eben doch, wenn man die beiden Halbzeiten miteinander vergleicht, ein Tick enger, als es das Ergebnis irgendwie scheinen mag.
In der Halbzeit runtergelaufen aus dem Oberring und habe mir ein Bier und eine Bratwurst gekauft und habe zu meinen Begleitern gesagt, das ist eine fantastische erste Halbzeit. Aber wenn wir eins in dieser Saison gelernt haben, dann ist es ein so unglaublicher Aufwand, den der VfB Stuttgart da betrieben hat. Das halten die jetzt auch bei den Temperaturen genau noch bis zur 60. Minute durch, weil es Wahnsinn ist. Es war mit wirklich dieses Pressing, wie sie es gespielt haben und so, das geht dann so an die Substanz, auch an die Mentale. Und ab der 60. wird Bayern dieses Spiel dominieren. Und das ist ja genauso gekommen, weil du schaffst es nicht 90 Minuten gegen diese Bayern, die im Zweifel immer noch mehr rennen können als du. Das ist ja ihr Geheimnis. Auch da wieder Lukas Kwasniok, ne, die können kacheln bis zum Ende. Und ab der 60. Minute war es dann halt das Spiel. Und dann wackelt Olise einmal seinen Gegenspieler aus, geht in den Sprint, Kane ist da, dann haut Kane das gegen die Latte, holt es sich zurück, dreht sich um seinen Gegenspieler, dann steht es 2-0 und dann bekommt sie noch einen Elfmeter. Und dann war es ein ganz normales Bayern-Spiel gegen den VfB Stuttgart in dieser Saison. Naja. Weil es ist ja das zweite Mal, dass der VfB Stuttgart ein bisschen unverdient gegen Harry Kane verloren hat, der ja, glaube ich, wie war das, im Hinspiel in der Liga haben die Bayern, da war es doch auch lange auf Augenhöhe, dann wurde Harry Kane eingewechselt und traf bis zur, wurde, glaube ich, so in der 55, 60. Minute eingewechselt und traf bis zum Schlusspfiff dreimal.
Naja.
So, und wieder war es genau das. Es ist bis zur 60. auf Augenhöhe und dann ziehen die Bayern das Tempo an oder Harry Kane kommt von der Bank. Das
ist der beste Transfer, den wir jemals gemacht haben.
Nein, das ist er nicht.
So, und jetzt, was ist denn jetzt der beste Transfer, den der FC Bayern jemals getätigt hat?
Kimmich. Also von den jetzigen Bayern würde ich sagen Kimmich, Olise. Ja.
Also ich mache jetzt mal so einen auf Experte, weißt du, wenn man so diese, das so, so etwas sagt, was so unter dem Radar lief, wo im Nachhinein die Connoisseure sagen, oh, sehr gut, sehr gut.
Naja, es ist ja letztlich...
Javi Martinez damals?
Ja, zumindest
für 40 Millionen.
Ohne Javi Martinez hätte es das Triple nicht gegeben.
Weil es halt sehr klug war, weil es so antizyklisch und auch völlig gegen den Trend war, dass du halt eben für 40, ich glaube es waren 40 Millionen, einen Sechser holst, was damals, ich gehe mal davon aus, das war so 2011, 2012 wird es gewesen sein, weil 2013 haben sie die Champions League mit ihm geholt. Das hat ja niemand, weil man immer nur... liebe Grüße an Madrid und Co. immer nur in so Stürmerdimensionen denkt und plötzlich holst du dann für einen in erster Linie Defensivmann, für so viel Geld holst du den, von einem vergleichsweise namenlosen Verein. Ich glaube, kam der von Athletic Bilbao, ne?
Athletic Bilbao.
Ja, genau. Also das würde ich jetzt mal so als Pseudo-Expertenmeinung einwerfen.
Aber irgendwann zerfasert es dann. Dann kannst du natürlich auch sagen.
Ist ja Quatsch, ist ja auch müßig. Ich
mein, Beckenbauer haben sie ja auch geholt.
Ja.
Der ist ja auch
Matthäus
nicht aus der
haben sie auch geholt.
Ja. So, aber... Für den modernen FC Bayern und wenn man darüber spricht, dass ein Spieler einen Club, der eh schon ganz oben ist, nochmal auf ein neues Level hebt, durch eine Art Fußball, die es so auch noch nicht gegeben hat. Also er ist, wenn man Gerd Müller, weil so fair muss man sein, einfach aus der Rechnung rausnimmt, ja, weil Gerd Müller ist sakrosankt, dann ist er der beste Mittelstürmer, den der FC Bayern je hatte.
Besser als Lewandowski?
Ja, weil er eben nicht nur Mittelstürmer ist. Weil er so wichtig ist für die Teamhygiene, weil er am Ende noch der ist, der beim Stand von 3:0 am 16er grätscht, der plötzlich Linksverteidiger und Libero spielt,
der mit
unglaublich
in der ersten Halbzeit,
öffnenden,
ne,
Quarterback-Pässen aus dem Obacht-Sechser-Raum.
Ja.
Nein, der ist Spielmacher, der ist Mittelstürmer und der würde wahrscheinlich am Anfang in der vergangenen Saison, also in der gerade zurückliegenden Saison, auch 50 Tore gemacht haben und nicht nur deren, was waren es am Ende, 36?
Naja, irgendwie so, ja.
Wenn er nicht dann auch noch so mannschaftsdienlich wäre wie Miroslav Klose zu seinen besten Zeiten. Dem wurde das ja auch immer so ein bisschen angekreidet, dass er noch mehr Tore schießen könnte, wenn er nicht so mannschaftsdienlich wäre.
Pfui.
Also der... Hä?
Pfui. Ne?
Ach so, ja. Und nein, das Gesamtpaket Harry Kane und was er für den FC Bayern bedeutet, das ist in Geld gar nicht aufzuwiegen. Und deshalb ist es ja auch, wie die Süddeutsche schrieb, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Geschichte dieses Clubs. Ich hätte es auch nicht gedacht, dass er diesen Impact hat.
Mhm.
Aber es ist irre, oft so, allein wie oft er den Spielball mit nach Hause genommen hat, den man ja immer bekommt.
Ein eigenes Bälleparadies jetzt zu Hause.
Der kleine Harry will im Bälleland abgeholt werden. Stell dir vor, wie er dann so rückenschwimmt da so durch oder so einen Körper reinmacht und dann mehrere Bälle so ausspuckt.
Ja.
Nein, also ich glaube, ich würde sagen, ein anderer Spieler hatte noch einen ähnlichen oder sogar größeren Impact, weil er das Spiel dieses Vereins auf ein neues Level gehoben hat. Und das war Manuel Neuer.
Naja, okay.
Weil davor, wenn du dir das Sommermärchen anguckst, war da der unbesiegbare Oliver Kahn. Also nochmal, in diesem Sommermärchen, in dieser Trilogie, in, wie du siehst, wie unfassbar der auf der Linie ist. Aber Oliver Kahn konnte eins nicht, das war Fußballspiel.
Naja, das hat ihn ja auch die Position.
Und dann kommt Manu der Libero,
ja,
und verändert das Torwartspiel an sich. Und ich finde auch, Harry Kane transzendiert das Stürmerspiel, so wie Manuel Neuer das Torwartspiel transzendiert.
Zu Manuel Neuer, wir müssen jetzt diese ganze Nagelsmann, also da fehlt mir jetzt auch ehrlicherweise ein bisschen die Zeit, ne? Ich muss ins Barberhaus, das wissen wir beide, aber ich würde gerne noch sagen, also diese ganze Geschichte Manuel Neuer, Baumann, da ist ja schon viel drüber geschrieben worden und gesagt worden. Haben wir hier eigentlich auch schon darüber gesprochen?
Nee, haben wir nicht.
Nee, darf ich aber gerade sagen.
Darf
wir
ich
haben
aber?
Antizipiert, natürlich, ja, wir haben über den, wir haben natürlich vergangene Woche, ist ewig her, ich weiß, aber wir haben vergangene Woche darüber gesprochen, dass Nagelsmann im aktuellen ein Sportstudio war,
genau,
wenn ich euch erinnern,
ja,
darf.
Ja.
Und was das bedeutet für die Nominierung. Über, ja, die Nominierung selbst.
Selbst haben wir nicht gesprochen. Ja, genau.
Darf ich aber vorher, weil uns ja auch zugehört wird und weil ich ja weiß, dass alle führenden Sportdirektoren von allen Bundesliga-Vereinen natürlich diesen Podcast hören und jetzt den Auftrag, den sie von uns jetzt bekommen, natürlich auch sofort umsetzen werden. Ich möchte eine Sache sagen, die mir negativ aufgestoßen ist, dass dieses, ich habe es ja eben schon mal gesagt, dieses Lied, was die Bayern-Fans angestimmt haben, wir gewinnen sowieso.
Mhm. Ja.
Man kann das denen nicht vorwerfen. Also mal ganz, das ist kein Vorwurf gegen die Fans vom FC Bayern, aber es ist natürlich ein Auftrag an alle anderen Sportdirektoren, die nicht beim FC Bayern arbeiten. Weil das in einem Fußballstadion gesungen wird, ist natürlich ein Armutszeugnis für die Bundesliga, weil es ja stimmt.
Ja, es ist ja wahr.
So.
Ja.
Und ich finde, wenn wir uns eines wünschen dürfen für den Fußball in der nächsten Saison, dann, dass die ganzen Abstände, diese Riesenabstände zwischen Bayern und Dortmund, zwischen Bayern und Stuttgart, zwischen Bayern und Leverkusen, dass die endlich mal wieder ein bisschen mehr geschlossen werden. Also wünsche ich mir für das Sommertransferfenster.
Ja, das wäre ja einfacher, wenn der Ewald nicht alle Spieler holen würde und denen dann 25 Millionen gibt oder 30, dass sie zu uns kommen. Dann wird es auch ein bisschen spannender. Ewald,
also
ruiniert die Liga.
Ich sehe da schon einiges. Grischa Prömmel kommt zum VfB Stuttgart.
Ja, bitte, also.
Da geht's schon los.
So, aber ist auch eigentlich ungerecht. Ne? Grischa Prömmel ist so ein geiler Zocker, aber es ist halt so, es ist nichts, was den Bayern jetzt unbedingt Angst machen wird. Aber darüber können wir ja dann auch.
Schade, dass Fabi Rehse der Bundesliga verloren.
In einer anderen Folge dann auch nochmal über den ersten Verfolger Borussia Dortmund sprechen. Aber zumindest einmal, ich meine, sonst ist diese Nominierung so ewig her. Aber der eine Name, wo ihr gesagt habt, also wirklich jeder von euch jetzt, einen Namen, wo ihr gesagt habt, das kann doch nicht wahr sein, dass er den wirklich mitnimmt.
Das ist der Name,
mitnimmt.
den wir natürlich alle gesagt haben.
Und ein Name, wo ihr sagt, wie kann es sein, dass er den nicht mitnimmt?
Ja gut, ich meine, ich glaube, das sind so Namen, die dann irgendwie miteinander verwoben sind. Ne? Also da sind wir immer ganz schnell bei Leroy Sané und der andere wäre dann Said El Maler, wobei die Diskussion da durchaus eine berechtigte ist, dass man sagt, naja, entweder nimmt man Lennart Kahl mit oder Said El Maler. Da könnte man für Lennart Kahl sagen, der hat natürlich auf Champions-League-Niveau gespielt, der hat auch mit den Mitspielern des FC Bayern im täglichen Training Spieler auf Weltklasse-Niveau in der anderen Mannschaft, also der spart auch auf höherem Niveau. Andererseits könnte man sagen, wenn man wie Said El Maler, wie viele Tore hat er in der Saison gemacht? 15 oder so? Irgendwie und dann noch ein paar Assists.
Auf jeden
Assists.
Fall zweistellig.
Mit einem, ja, definitiv. Also 13 und 15, wieder eine Primzahl. Wenn der mit dem FC Köln, der nur 3 Punkte über einem Relegationsplatz abgeschlossen hat, so viele Tore macht und diverse Assists, ist das dann nicht möglicherweise sogar noch der bessere Spieler als einer, der mit dem FC Bayern auf diese Punkte kommt?
Ja, aber es ist natürlich sehr, sehr schlau von Nagelsmann, zumindest dann auf den absoluten Bayern-Block zu setzen, jetzt wo Gabriel sogar verletzt ist. Also,
Blockbildung ist eh eine gute Idee.
Ich hätte auch alle verfügbaren Bayern
aber warum
nominiert,
dann nicht mehr
aber ich
Stuttgarter,
verstehe
Stichwort Blockbildung.
Also Sané, klar, why?
Ja.
So wurde ja erklärt, damit hat er ja versucht, dass er quasi nur Kumpels hat.
Naja.
Ich würde aber auch, okay.
Das ist wie der Baum Sané von Uli Hoeneß, der Sané hat nur Freunde.
Du hast Sané gesagt, dann bringe ich einen anderen Namen mit rein, den ich auf keinen Fall mitnehmen würde, auf gar keinen Fall. Mhm. Antonio Rüdiger.
Ah, ja,
habe ich auch nicht verstanden. Dann nimm Matze Ginter mit.
Ja.
Einfach nur, als Signal nach innen in die Liga, um diese Europapokalsaison des SC Freiburg angemessen zu würdigen.
Glaube ich, ist tatsächlich eine gute Idee. Ja.
Da war jemand in einem Europapokalfinale. Übrigens, Freunde, das Sonderheft, das lag ja am Freitag aus bei der Veranstaltung.
Ich hätte es mal mitnehmen sollen.
Ich habe mir eins mitgenommen, um jetzt daraus zu zitieren. Eins mitbringen
können.
Die haben wirklich in weiser Voraussicht zwei Dinge getan. Die haben in ihrer voraussichtlichen Stammelf zur WM Leroy Sané auf dem rechten Flügel. Die waren halt wirklich schlauer als wir. Also da spielt dann vorne Kai Havertz, Jamal Musiala, Leroy Sané und Florian Wirtz. Auf der Doppel-6 Goretzka und Pavlovic. Viererkette Raum, Schlotterbeck, Tah und Kimmich. So. Soweit erwartbar. Und dann haben sie aber gesagt, pass auf, wir wissen ja bei Redaktionsschluss noch gar nicht, wer da im Tor stehen wird. Oliver Baumann, Manuel Neuer, dann schreiben wir doch einfach Oliver Neumann.
Das ist schon wieder lustig. Schön.
Das ist doch schlau.
Ja.
Also wie schlau kann man sein? Nee, aber das ist natürlich wirklich ein Thema. Ein anderes noch ganz kurz, einfach nur für die Unwucht des Kaders. Joshua Kimmich muss und wird Rechtsverteidiger spielen. Und wir haben keinen zweiten im Kader. Es gibt kein Backup für Joshua Kimmich, der ja gefühlt schon Backup ist für sich selbst.
Ja, und
selbst.
Das ist natürlich völliger Wahnsinn. Wir hatten noch früher mal das Problem, dass wir links keinen hatten. So, ja, das war doch mal das Problem. Marcel Schmelzer und so, wo ist immer, ja, der Schmelzer. Und jetzt haben wir hinten rechts keinen. Da muss dann Kimmich auf rechts hinten. Hoeneß tobte bei Feldenkirchen. Das ist totaler Blödsinn, das sollen wir nicht machen. So, was machen wir denn jetzt? Ne?
Mike, wen hättest du denn mitgenommen, wenn du Sané zu Hause gelassen hättest? Oder wenn du Antonio Rüdiger zu Hause gelassen hättest?
Das würde ja jetzt bedeuten, dass ich positionsgetreu jemanden hätte mitnehmen müssen. Ach. Aber ich hätte auf jeden Fall Maxi Mittelstädt mitgenommen.
Ja,
also, verstehe ich
0,0. Führig hätte ich ehrlicherweise auch mitgenommen. Ja. So, also nicht verständlich, Bayern-Block, Stuttgart-Block, das wäre irgendwie ja auch in der Konsequenz der Saison logisch gewesen, hat er nicht gemacht, aber wie gesagt, Tuchel lässt Leute wie Parma zu Hause, Phil Foden, Harry Maguire, der ist den ganzen AC Parma zu Hause, Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, also da ist in England richtig was los, so, darf ich jetzt endlich gehen?
Das kommt, ich sag's ja nochmal, richtig gut
an. Ist mir egal.
Ne? Ja, vor allen Dingen, weil das meine ich mit diesem Kurzzeitgedächtnis. Ich dir Freitag noch gesagt habe, ich habe ein Monster-Ranking vorbereitet.
Ja, darauf freue ich mich ja auch. Ja, sicher. Ja, das ist. Ja, natürlich. Ja, mit dem Ranking hat er mich nicht. Ja, das weiß ich doch. Da warte ich doch die ganze Zeit. Ich warte doch die ganze Zeit auf das Ranking.
Ich habe diesen ganzen Nagelsmann-Quatsch auch nur in diese Folge gepresst, damit mein Ranking noch irgendwie Anschluss hat.
Macht mal was mit Schauspielern.
Ja, du kennst doch immer Potato Fritz, Vinnie Jones, Eric Cantona, für dich einfach, das sind römische Dörfer, wie man gesagt, ne? Die römischen.
Also, Chris Führig nicht dabei, Ginter nicht dabei. Es gibt ja immer Härtefälle bei jeder Nominierung vor großen Turnieren, vor allem vor Weltmeisterschaften. Ich habe mal 10 zusammengesucht und ich meine damit nicht Spieler, die sich kurz davor verletzt haben, wo man gesagt hat, was ein Pech.
So Kanisaris-mäßig.
Da habe ich direkt mal eine Quizfrage. Sowohl 2002 als auch 2006 gab es einen Spieler, der schon im Panini-Album war. Der war schon Teil der Sticker von der deutschen Nationalmannschaft 2002 und 2006. Und hat sich beide Male kurz vorm Turnier so schwer verletzt, dass er nicht mitfahren konnte, obwohl er jedes Mal eigentlich der große Hoffnungsträger war.
Ist das sowas wie Christian Panda oder sowas?
Nee, größer. Also wirklich vielleicht auch der, eine Zeit lang der große Hoffnungsträger.
Wann war denn Ballack?
Sebastian Deisler.
Okay.
Wie, was war mit Ballack?
Wann war Ballack, habe ich gefragt.
Ballack war ungefähr, wenn ich in seinen Wikipedia-Eintrag gucke, so ungefähr von 1982 bis heute.
Ja, aber wann ist er umgetreten worden?
Aber, so ganz kurz, aber der Satz ist so toll.
Wann war Ballack? Das ist doch toll. Nein, Ballack, kann ich dir sagen, das war im Mai 2010 und da war es der FC Portsmouth. Chelsea und Kevin Prince Boateng, Staatsfeind Nummer 1 zwischenzeitlich. Es war, ich glaube, sogar der 15. Mai. Naja. Ja.
Also, es gibt aber immer Härtefälle und mit denen beginnen wir jetzt. So. Mike, du darfst anfangen.
Was ist denn überhaupt das Ranking? Was bedeutet das denn?
Na, das Ranking ist Härtefälle. Die Top 10 aussortierte deutsche Nationalspieler kurz vor der Weltmeisterschaft.
Ja, danke schön. Jetzt hat er es mal einmal gesagt.
Die Härtefälle.
So.
Mike. Kevin Kurani. 2006.
10.
Aha.
Das ist nicht gut, weil jetzt die Begründung. Der hatte, das war ja unter Klinsmann.
Genau.
Der hat beim Debüt von Klinsmann gegen Österreich, einem 3:1, hat er alle 3 Tore geschossen. Der war in einer großartigen Form in der ersten Zeit unter, was?
1.
Nein, es ist auch nicht 1.
Guck mal, wie Lukas verzweifelt
ist. Das hat jetzt schon schlechte Laune.
Aber Kevin Kurani ist wirklich damals aus allen Wolken gefallen.
Ja.
Hat das für einen schlechten Scherz gehalten, hat gesagt, er ist am Boden zerstört. Für ihn ist eine ist eine Welt zusammengebrochen und er hat vorhin wirklich zu Klinsmann am Telefon gesagt, ist jetzt ein Scherz, oder Jürgen? Weil wen hat er denn für Kurani mitgenommen?
2006?
Ja.
Ja, wahrscheinlich Odonko oder ja,
natürlich
so.
Natürlich Odonko. Den er aus Mut gezaubert hat.
Ja, und bitte, da.
Okay, also dann fange ich nochmal von vorne an. 5.
Das ist gut.
So.
Pass auf, Micky. Kevin Kurani, 2010.
Ach so. Der war damals auch gut und er war einer der besten deutschen Stürmer. Also würde ich mal sagen 4.
Gut. Also wir haben jetzt 5, ne?
Ja, Kurani jagt sich selbst in diesem Ranking.
Das ist aber geil.
Ja.
Ja, ja, der natürlich nicht mitgekommen ist wegen dieser Geschichte 2008.
Genau, weil er auf der Tribüne war und dann war es im Westfalenstein, hat er gesagt, als Schalker kann ich ja hier nicht auf der Tribüne sitzen und ja.
Mike.
Ja.
Mario Gomez 2014.
Mario Gomez 2014. sechs.
Sechs. Aha. Gomez war ja 2014 noch nach wie vor ein hervorragender Stürmer. Ich meine, der ist gerade.
Ja, aber
mit
eben
dem
nach wie vor.
Ja, ja. Ja, aber Mario Gomez ist einer der
aber
besten.
Aber in 10 Jahren.
Ja, na gut.
Erwin Kremers.
Oh, bitte, Erwin, komm mir doch nicht mit so einem Quatsch aus den 70ern, ja, du, gib mir Flying Fuck.
Ja, aber 10. Erwin.
Was hab
Erwin,
ich mit den Kremers-Zwillingen
Erwin
zu tun?
Erwin Kremers 74.
War ich nicht
der
dabei, habe ich nichts mit zu tun.
Der nicht
10.
mitdurfte.
Nein.
Der nicht mitdurfte, und das wusste Feldenkirchen sogar noch, als ich ihm das erzählt habe, weil er am letzten Bundesligaspieltag wegen Schiedsrichterbeleidigung eine rote Karte bekommen hat.
Verrückt einfach. Aber ja, so. Daniel Passarella hat 1998 argentinische Nationalspieler nicht mitgenommen, weil sie nicht die Haare geschnitten haben. Ja. Also worüber reden wir?
Der Schalker Stürmer Erwin Kremers hatte den Schiedsrichter Max Klauser nach einem nicht gegebenen Foulspiel als blöde Sau beleidigt. Und durfte da, hat dafür eine rote Karte bekommen.
Richtiger Schalker, ne?
Welche Nummer war das jetzt?
10.
10.
Weil also das ist,
super.
Ist vor meiner Zeit, da habe ich keinen Bezug
zu. So, ich habe lange überlegt, wen ich für 2018 nehme, Mike.
Ja.
Sané, Götze oder, ich habe mich am Ende entschieden, Sandro Wagner, 2018. Der wirklich davon überzeugt wird, dass er mitfährt nach Russland.
Der hatte da, glaube ich, gerade 15 Tore für Hoffenheim gemacht oder so, ne?
Ja, genau.
Wir wissen ja, wie wichtig ein Sandro Wagner für die Nationalmannschaft sein kann.
Ja.
Ich gebe ihm die 2.
Ah ja, wow, okay.
Das ist herbe. Micky, Guido Buchwald, 1986.
Oh ja, der hatte ganz kurz vorher von seiner Ausbotung erfahren und durfte eigentlich sich sicher sein, mit zu fliegen, weil er vorher, glaube ich, alle Spiele mitgemacht hatte. Und das war richtig bitter. Da würde ich mal echt behaupten, das ist eine 2.
Die haben wir aber gerade. Dann müssen wir Sandro Wagner verschieben.
Ach nee, dann ist die 3 noch frei?
Ja.
Dann nehmen wir die 3. Guido Buchwald ist eine 3.
Okay. Mats Hummels, 2022.
Naja.
Naja. Mats Hummels halt, ne?
Er war zu dem Zeitpunkt in einer bestechenden Form. Also wie eigentlich im Grunde genommen, ja Moment, da kommt ja noch was. Aber geht es nur um Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften?
Nur
Weltmeisterschaften. Okay, ja. Das ist nicht ganz unwichtig. Ja.
Was ist noch frei?
Es ist noch frei die 9, die 8, die 7, die 1. Die 9, die 8, die 7, die 1.
Ich würde ja Mats Hummels die 1 geben, ne? Eigentlich. Also eigentlich würde ich ihm die 2 geben, aber die ist ja schon
weg. Ja, man weiß ja nicht, was auf der 1 noch kommt. Ich glaube, da ist noch so ein richtiges
Brett. Aber
wenn
wir Maradona auf die 10 gewählt haben,
dann was heißt wir, du?
Dann gehe ich jetzt all in und sage 1.
Okay, perfekt.
Na gut.
Ja. Martin Max 2002.
Der war aber gerade da Torschützenkönig.
Er war
ne?
Torschützenkönig geworden, ja.
Ja. Naja, gut, die 1 ist weg, aber die hätte ich ihm auch nicht gegeben. Und dann geben wir ihm die 8. Die 8 ist noch frei, ne?
Genau.
Da haben wir nur noch die 7 jetzt.
Die 9 und die 7.
Die 9 und
die
7.
Und die 7. Franz Beckenbauer 1978. Mit der großen Geschichte. Er war ja schon bei Cosmos New York.
Ja.
Ja.
Und dann gab es eine vertragliche Problematik, dass die ihn nicht freigegeben haben für die Vorbereitungs- und Freundschaftsspiele. Und Hermann Neuberger hat dann gesagt, dann nehmen wir den auch nicht mit.
Naja, und Legionäre waren zu dem Zeitpunkt,
genau,
Legionäre waren im Grunde genommen ja sowieso schon verpönt. Also auch das. Ja,
es durfte es eigentlich gar nicht geben.
Genau.
Ja. 7.
Ja.
7?
Ja. Bleibt da nichts anderes. Jetzt kommt wieder so ein absoluter Kracher, der natürlich auf die 1 gehörte, aber jetzt nur es auf Platz 8 geschafft hat. Und dieser Spieler hört auf den Namen.
Also wir haben jetzt noch die 10, ne? Wie immer.
Ah ja.
Wir haben am Ende immer die 10 für den, den ich natürlich die auf die 10 packe.
Ist das, der einzige, die 1 ist das der einzige Platz, der noch war? Und der hat wahrscheinlich als Rückennummer auch die 10 gehabt.
Pass auf, es war 1998. Er galt immer noch als das große Versprechen des deutschen Fußballs. Dann klingelt an der Säbener Straße das Telefon und Berti Vogt ist dran und
nein,
sagt:
Nein, Mehmet.
Lieber Mehmet, ich nehme nicht dich mit, sondern den Lothar, der damals auch schon 36 war und über den Berti 2 Jahre zuvor gesagt hat, solange ich Bundestrainer bin, wird der ein Lothar Matthäus kein Länderspiel mehr bestreiten.
Ja.
Und Mehmet Scholl hatte sich die ganze Saison gequält. Der hatte sich fit spritzen lassen. Der war nicht fit. Der hat aber diesen einen Traum gehabt, diese WM 98. Und am Ende war es eigentlich ein Zweikampf mit ihm und Mario Basler.
Ja.
Basler wurde auch nicht mitgenommen, weil Berti Vogt gesagt hat, so, ihr Idioten, ich nehme den Lothar wieder mit.
Wie lustig ist das denn? Also, bei uns kriegt Mehmet Scholl die 10.
Nein, das war die 9. Die 10 war doch schon weg.
Ach, die 10 war schon? Nein, Moment. Sag mal, was ist das denn für ein...
Habe ich nicht Kevin Kurani auf die 10 gepackt?
Du hast recht, das
ist die
9. Ja. Na, also bitte, da haben wir es doch.
Das kann sich doch keiner merken.
Ja.
Also, wir haben das Ranking der großen, ausgeboteten und Härtefälle. Es ist auf der 1 Mats Hummels, auf der 2 Sandro Wagner, auf der 3 Guido Buchwald, auf der 4 Kevin Kurani, auf der 5 Kevin Kurani, auf der 6 Mario Gomez, auf der 7 Franz Beckenbauer, auf der 8 Martin Max, auf der 9 Mehmet Scholl und auf der 10 Erwin Krämer. Und jetzt, liebe Hörer, noch etwas in eigener Sache. Denn der Sommer wird live. Am 2. Juni sogar in einem echten Bundesliga-Stadion. Unsere Freunde von Meva stellen uns nämlich ihre Arena zur Verfügung. Für einen ganzen Abend, damit wir kurz nach dem Finale der Champions League und kurz vor der WM gemeinsam mit euch zurück- und vorausschauen können. Tickets dafür bekommt ihr auf fußballmml.de. Und während der Weltmeisterschaft gibt es dann das kleine WMML-Festival in der Distel. Großes Theater mit einem echten Knaller. Denn am 11. Juli kommt Fußball-MML zurück in die Hauptstadt. Eure einzig echte Turniermannschaft mit allem, was dazugehört. Bauchredner, Puppen aus Castrop-Rauxel, Gerüchte aus Gütersloh und ordentlich Heimspiel-Hirnschmalz. Das wird mindestens so lustig, wie Julian Nagelsmann denkt, dass er ist. Denn Berlin ist bekanntlich, wenn man trotzdem lacht. Davor und danach gibt es aber auch ordentlich Literatur. Am 15. Juni gleich mit King Bomber Karl und Kaiser Franz. Denn an diesem Abend lesen der Tagesspiegel-Autor Stefan Hermanns und ich Geschichten aus Amerika, Erinnerungen aus dem großen Figurenkabinett NASL. Dieser Operettenliga voll mit außergewöhnlichen Gentlemen. Dann tanzt Beckenbauer mit Mick Jagger und Pelé im Studio 54, dann sitzt Granitzer bei Oprah auf der Couch. Der eine Weltstar am Big Apple und der andere einen Sommer lang größer als Michael Jordan. Und last but not least bringen wir die Nachspielzeiten auf die Bühne. Am 16. Juli, kurz vorm Finale also, trifft Matthäus gegen Jugoslawien und Gazza weint in Turin und Beckenbauer steht wieder allein auf dem Rasen von Rom. Wer da nichts fühlt, war mit Basler drübbe bei der Amis. Tickets zu allen Veranstaltungen gibt es unter distel-berlin.de. Die Links packen wir euch aber natürlich auch noch einmal in die Shownotes. Wir freuen uns auf euch.
Genau, und wo du gerade von den ausgeboteten Weltmeistern 98 und so gesprochen hast, da möchte ich kurz mal darauf hinweisen. Ich habe bereits sehen dürfen, diese sensationelle vierteilige Doku 11 Helden, ein Albtraum von Leo Hirsch, in Klammern Schwarzer Adler und so. Ey, das ist geil. Da müssen wir unbedingt drüber sprechen, sobald das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und in den Mediatheken verfügbar ist. Weil die Geschichte, also ne, ein Sommer...
Kommt da denn wenigstens raus, wie sehr Berti Vogt wiederum unter Franz Beckenbauer gelitten hat?
Aber volles Brett. Und ich sag so viel, ich liebe Franz Beckenbauer und ich finde, dem Mann ist übel mitgespielt worden, aber was Franz Beckenbauer mit Berti Vogts da veranstaltet hat, das hat aber wirklich einen ganz deutlichen Riss in meine Sympathien für den Kaiser gebracht. Also ich sag nur einen Satz, ich sag nur eine Geschichte der unglaublichen Grausamkeit. Es war irgendwann 1994 und der FC Bayern hatte darüber nachgedacht, Nicola Berti, den italienischen, ich glaube sogar Nationalspieler, ich glaube von Inter Mailand. Ja, danke, Mike.
Danke.
Vielen Dank, Mike. Dass du
gerne.
Ja, sehr gut.
Ich wollte dir nur
saß Franz Beckenbauer vor Journalisten und dann wurde er mit diesen Spekulationen konfrontiert und sagte Beckenbauer von, ja gut, bitte, Freunde, ein Berti ist genug. Und das war wirklich so toll.
Ach, weil der auch Berti hieß.
Ja, richtig.
Hieß der auch? Achso. Ach komm, Leute, wirklich, das ist doch ernsthaft.
Das schneiden wir auf keinen Fall.
Das bleibt genau so drin. Alles will sich.
Und dann wird nichts zurück. Was das Schlimme ist, wenn Beckenbauer sich immer zu Berti geäußert hat in der Zeit. Im Hintergrund stand immer Stefan Raab mit der Ukulele.
Es ist wirklich, also diese die ganze Musik
dieses
Doku
Sommers
ist sensationell. Wir wissen ja, ein Sommer in Italien, eine wunderbare Doku über die WM 1990 und Elf Helden, ein Albtraum ist sowas wie der dunkle Zwilling. Dieses, das ist so, also es ist
aber
wirklich
mich,
ein Trainwreck.
Aber für mich kommt das gar nicht überraschend, wenn du dieses Sommermärchen anguckst 2006 und dann siehst du, wie Beckenbauer keine Lust hat auf Klinsmann und Hoeneß ist am Toben, naja, weil der ja immer aus Kalifornien
kommt.
Soll
der an uns
und
sich
dann,
den Scheiß machen lassen?
Dann denken sie sich die größtmögliche Demütigung aus. Zur Eröffnung der Allianz Arena spielt, und das hat es danach auch aus Gründen nicht mehr gegeben, die deutsche Nationalmannschaft gegen den FC Bayern. Aber die Bayern halten daran fest und fordern und bekommen auch ihren Willen, dass alle deutschen Nationalspieler beim FC Bayern spielen. Und dann wird Klinsmanns Nationalmannschaft einfach aus dem Stadion geschossen. Von FC Bayern, die natürlich alle hatten, Ballack, Schweinsteiger,
ja,
etc.,
doch,
die ohne Chance waren.
Ja, er kann es nicht.
Also es ist wirklich faszinierend. Ich glaube, wir müssen in der nächsten Folge mal über die eine oder andere Doku reden. Da hat sich ja jetzt ordentlich etwas angesammelt in den letzten Wochen. Und dann ist ja sowieso auch keine Bundesliga mehr. Also über irgendwas müssen wir reden. Reden wir mal darüber, ne? Also,
ja, haben wir doch.
Ja.
Machen wir.
In diesem Sinne.
Ich mache mir jetzt die Haare schön für Mainz. Ja, ich gehe nicht wie so ein Assi in die Mewa Arena, Mike. Ich lass mich schick machen.
Ich habe mich schon schick machen.
Der Henrik hat die Schere schon. Der Henrik, der macht mir im Barberhaus die Haare immer mit so einer Damaszener-Klinge. Der hat das Hattori Hanzo Samurai-Schwert und macht mir damit die Haare. Das weißt du ja gar nicht. Aber so ist es.
Ja.
Deswegen, das ist das Geheimnis meiner Schönheit.
Total geil.
Geil, ne?
Ja.
Mega.
Ja.
So.
In diesem Sinne, feine Woche.
Ja.
Nächste Woche hören wir uns wieder.
Was? Da kann ich nicht.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.